und herzlich willkommen zu Papas im Anflug, ein Podcast über Freundschaft, Schwangerschaft und Vaterschaft mit Jonas und Aaron. Ich bin Aaron.
Ich bin Jonas und wir befinden uns heute hier in der 5. Folge.
Genau.
Und zwar sind wir heute wieder an einem anderen Ort und zwar, Aaron, sind wir hier, kannst du es mal beschreiben, wo sind wir genau?
Wir sind in meinem Homeoffice, also das Zimmer, in dem ich meine Homeoffice-Zeit verbringe, was aber perspektivisch dann das Kinderzimmer sein soll.
Wow, wir befinden uns also hier im zukünftigen Kinderzimmer.
Genau.
Das ist jetzt total interessant, weil wenn ich mich hier so umschaue, Aaron, dann sehe ich so bestimmte Dinge. Ich sehe eine Gitarre, einen Bass, glaube ich. Ich sehe alte Fotos auch aus deiner persönlichen Jugend. Das ein oder andere Objekt. Da hinten ist so ein großer Dolch, der erinnert mich tatsächlich an unsere Jugend. Den kenne ich noch aus deiner Jugend. Ja. Also finde ich eine interessante Kombination. Einerseits also Elemente, Fragmente aus deiner Jugend in einem Raum, der irgendwann mal das Kinderzimmer eures Kindes sein wird. Finde ich jetzt inspirierend. Ja, ich habe, da fällt mir jetzt direkt was zu ein. Du kannst dir mal die Augen schließen und vielleicht löst das ja was bei dir aus und bei euch da draußen natürlich auch. Achtung. Ich konnte schon mal besser, aber vielleicht...
War das, soll das... Ah, ist das Super Mario?
Exakt.
Ha! Ich habe kurz an... Oh, jetzt hat man einen Stuhl gequietscht. Wir dachten eigentlich, die wären tonlos, unsere Stühle. ich habe mich kurz an Tetris gedacht, aber die Melodie war ja doch anders. Ja, Super Mario. Da öffnest du ein Tor und ein Fenster in unsere Jugend und in unsere Kindheit und in die Zeit, in der wir uns kennengelernt haben.
Die 90er Jahre.
Die 90er Jahre, ja.
Gibt es was Spezielles, was dieser Sound, oder wenn du jetzt sagst Super Mario, ja, wir machen hier ja eigentlich, sprechen wir ja über das, was du vorhin genannt hast, natürlich Vaterschaft, Freundschaft und so weiter und Schwangerschaft natürlich. Jetzt geht es um Super Mario. Also was verbindest du denn persönlich mit Super Mario?
Ich verbinde persönlich mit Super Mario Jonas Beck.
It's me, Mario.
Ja, im Grunde, ich war ja nie so der Spiele-Nerd oder Videospiel-Nerd. Und also ich hatte einen Gameboy.
Ein Gameboy.
Genau. Und hatte auch Super Mario.
Naja, okay, weißt du noch was für eins? Welches Spiel genau?
Das, ich glaube, das war sogar das erste.
Super Mario Land?
Das kann sein. Also hüpfen und versuchen, nicht von diesen komischen Pilzen da angehört.
Da spricht der Banause, ey. Hüpfen und. Also gut, ja, bitte weiter.
Ein Jump'n'Run.
Ein Jump'n'Run, exakt. Genau.
Ich habe aber hauptsächlich tatsächlich Tetris gespielt auf dem Gameboy. Und eigentlich war meine Beziehung zu Videospielen schon so ein bisschen erkaltet. Und dann haben wir uns kennengelernt und du warst ja ein absoluter Nintendo-Freak. Ja, hast, ich glaube, mich nicht so richtig reinziehen können, aber ich habe es sozusagen wohlwollend immer begleitet. Dich ja auch immer, wenn wir gespielt haben, gewinnen lassen, weil es anders sonst unsere Freundschaft schon früh beendet hätte, glaube ich. Und das stelle ich jetzt einfach mal. Nee, ich war einfach auch nie wirklich talentiert. Also ich habe es immer wieder versucht.
Benenn es doch.
Wirklich, kein Talent und also ich fand das faszinierend und habe auch die ein oder andere Nacht mir um die Ohren geschlagen, weil es einen ja dann doch triggert und nicht loslassen kann. Ich habe es dann irgendwie später in meinen 20ern nochmal versucht mit einer PlayStation. Da auch relativ exzessiv, relativ kurze Zeit mal gemerkt, aber dass mir das nicht wirklich gut tut. Und das Einzige, was ich an Computerspielen bis heute manchmal spiele, ist Fußballmanager.
Das habe ich damals schon gespielt. Fußballmanager.
Genau, das war eigentlich, das hat mich irgendwie nie wirklich losgelassen. Aber alle anderen Spiele, weil ich, wenn ich allein gespielt habe, war es mir meistens zu langweilig, weil ich so feige war und immer auf der leichtesten Stufe gespielt habe und sobald ich es höher gestellt habe, dann einfach nicht weiterkam.
Das ist ein großer Unterschied zu mir.
Ja, genau. Und wenn ich mit anderen gespielt habe, ich, also auch die Zeiten dann Super Mario Kart und so weiter,
ey,
und halt immer verloren habe und da war, klar, wenn du nie gewinnst, dann entwickelt sich jetzt nicht so die Leidenschaft. Ich habe da nicht den Ehrgeiz entwickeln können wie mein Gesprächspartner.
Also ich kann an der Stelle auch nur zurückgeben, aber dass ich auch wohlwollend begleitet habe, wie du scheitertest, während ich siegte. Nee, ist ja sehr interessant, gell? Also das Thema Videospiele, wir sind jetzt, ich habe das Gefühl auch, wir sind jetzt in so einem Spiele-Car, also in so einem Podcast über Games, so kurz mal. Ja?
Ja.
hat natürlich eine tiefergehende Bedeutung, da kommen wir dann auch noch gleich zu, was unsere Freundschaft angeht. Ich würde gerne an der Stelle, glaube ich, einfach zu Super Mario ergänzen. Also es ist ein Jump'n'Run auf jeden Fall, gell? Und es hat auch mit Springen zu tun, logischerweise Jump and Run, also auch mit Rennen. Und es geht auch um große Pilze, sicherlich, und um Abflussrohre, in die man hinein und aus denen man hinauskommt. Aber also ich glaube tatsächlich sagen zu können, ich war in den 90ern also einer der größten, wenn nicht der größte, vor allen Dingen Super Mario-Fan, also speziell diese Figur und auch natürlich sein Bruder Luigi und Prinzessin Toadstool und Bowser und so und all die anderen und Toad, der Pilz und jetzt blüht die Welt so auf.
Gab es nicht Yoshi?
Yoshi, ja.
Der spielt natürlich auch noch eine Rolle in unserer Episode heute.
Ja, genau, der kleine grüne Dinosaurier mit der großen Zunge, der sozusagen ja, alles sozusagen sich einverleiben konnte. Also diese Spiele haben mich vor allen Dingen beeindruckt, weil sie so, damals hat man glaube ich gesagt, sagt man heute vielleicht auch noch, Gameplay, weil sie so fantasievoll waren. Also die Figuren, die Level, ja, also die immer wieder anders gearteten. Also na klar, am Ende kann man sagen, die Level bestanden aus Pilzen, aus Abflussrohren und aus seltsamen Wesen, denen man auf den Kopf springen musste. Aus Schildkröten, denen man auf den Kopf springen musste, um dann deren Schildkrötenpanzer als Geschoss zu nehmen. Aber es waren sozusagen, das ist jetzt gar nicht so einfach, das so auszudrücken, aber sozusagen die Vielseitigkeit der Figuren, denen man da begegnet ist und auch der Aufbau der verschiedensten Level, der immer wieder neu herausfordernd war, mit diesen ulkigen Figuren, sage ich mal, des Super Marios und seines Bruders, die haben mich einfach tiefgehend begeistert. Und auch bis heute, muss ich sagen, wenn ich also Super Mario sehe, in welcher Form auch immer, dann berührt es was bei mir. Dann berührt es diese Kindheit, Jugend und eben auch, es berührt auch auf eine Art jenen September, sage ich mal, im Jahre 1996.
Ja. Und bevor wir dahin kommen, noch eine Frage. Weißt du noch, wie alt du warst, als du zum ersten Mal mit Videospielen in Berührung gekommen bist?
Das ist eine sehr gute Frage. Das war auf jeden Fall, also 96 war unser Treffen. Also ich war, glaube ich, wie alt war ich denn in 96? 15. Ich glaube, ich war 11 oder 12. Mhm. Und ich weiß auch genau, wo es war. Und es hat ein bisschen wieder mit meiner Großmutter zu tun, also Thema Großeltern, letzte Folge. Und zwar war das im Kaufhof, nicht im Kaufhof, es war in der Metro. In der Metro Köln Süd, irgendwo da. Und ich weiß noch genau, ich bin durch diese Metro gelaufen mit meiner Großmutter, die hatte so einen Metroausweis. Und dann stand auf einmal vor uns, irgendwann gab es so eine Art Extrastand im Spielzeugland. Und da waren so Fernseher aufgebaut, damals halt noch diese VHS, also nicht VHS, sondern die Röhrenfernseher, in so einer Art, also quasi so zu allen Seiten gab es, also wie so eine Art, also für mich war das damals wie so eine Art Tempel. So eine gigantische Säule und an der Säule klebten diese Fernseher in alle Richtungen ausgerichtet und davor waren dann so Konsolen, Videospielkonsolen kannte ich damals noch nicht, das war Super Nintendo und da konnte man hingehen und konnte umsonst die Spiele spielen, die da eben drin waren. Und das weiß ich noch genau, das war so einer der ersten, war so eine Sternstunde, da lief damals Street Fighter 2.
Ja.
Und Super Mario World. Und ich war von der ersten Sekunde an war ich absolut fasziniert, magnetisiert. Und wollte das unbedingt haben. Mhm. Meine Großmutter war dann später auch dafür verantwortlich. Sie hat uns meinen Brüdern und mir den ersten Super Nintendo gekauft.
Das heißt, dann hattest du 96 schon eine Weile.
Ja, auf jeden Fall. Ich denke mal so, der...
Stimmt, 96 war ja das entscheidende Jahr. Da kommen wir ja noch zu.
Genau.
Mit der Weiterentwicklung.
Ja.
Mit der neuen Konsole.
Also ich glaube, der Super Nintendo kam 92 in Deutschland raus. 91, 92. Ich denke mal so 93... schätze ich gerade mal so, bin ich in den Genuss gekommen, diese Konsole dann spielen zu dürfen.
Hattest du vorher Berührung mit Computern?
Ich meine, guck mal, das war einfach der 90er. Also da gab es, ich weiß noch, mein Nachbar hatte, glaube ich, C64.
Commodore.
Ein Commodore, genau, das kannte ich noch mit diesen Floppy-Disks.
Ja.
Also diese seltsamen Riesendisketten, die man da so reinschob. Und dann gab es ganz pixelige Grafiken, ganz einfache Systeme.
Ja.
Und danach kam aber der C84er oder wie nannte man das immer?
Boah, das weiß ich nicht mehr. Ich bin dann ausgestiegen.
Das war der erste PC. Also die PCs, die hießen dann so 286er, 386er, 486er. Genau, mein Nachbar hatte irgendwann einen 486er und das war irgendwie dann so besonders gut.
Hm. Also warum ich frage ist, dass ich, glaube ich, noch ein bisschen früher zum ersten Mal mit einem C64 in Berührung gekommen bin, weil wir in meiner Kindheit häufig in die Eifel gefahren sind, in so einem Dorf, wo meine Großeltern eine Ferienwohnung hatten, die wir benutzen durften. Wieder Thema Großeltern, wieder der Impact.
Mhm.
Jede Ferien waren wir im Prinzip da und da hatte ich eine Art Spielkameraden, der dann natürlich die Dorfjugend kannte und ein Freund von ihm hatte ein C64 und da sind wir manchmal hingegangen und haben dann Steinzeit-Olympiade und Winterspiele oder
Wintergames.
Wintergames,
genau. Ja, das habe ich auch mal gespielt.
Gespielt an so, mit so einem Joystick, wo man so rumrütteln musste die ganze Zeit. und da haben wir immer ein paar Stunden gebracht. Das war meine erste Berührung. Da musste ich so, ja, das kann so um 90 gewesen sein, so in dem Dreh, also mit 8, 9 zum ersten Mal in Berührung. Später, ich überlege gerade, ob wir uns da schon kannten, dann habe ich von einem Klassenkameraden für viel, viel zu viel Geld seinen alten C64, der da bestimmt schon, also da gab es wohl schon PCs und so weiter, hat er mir angedreht mit ein paar Floppy Disks, unter anderem auch mit den vorhin angesprochenen Spielen. Dann habe ich irgendwie versucht, ja, mich da mit zu beschäftigen und das irgendwie zu verstehen und diese Spiele zu spielen, aber ich bin manchmal sogar an diesen... Man musste das ja starten mit Code. Also man musste ja Befehle eingeben, damit diese Disks auch ja, richtig starten. Ja,
ich erinnere mich ganz dunkel.
Und ich habe dann ganz oft vergessen, wie was C, Doppelpunkt, Slash, bla 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 bla. Ich weiß es schon gar nicht mehr genau. Und das hat mich auch relativ schnell überfordert. Also heute komme ich ja mit so Sachen, ich habe ja viel mit Programmierung auch zu tun und mit Datenbanken und so. Das hat sich dann später bei mir aufgetan, aber auch damals und mit dieser... Die einzige Verbindung war ja das Spielen. Ich wusste gar nicht, was man noch damit hätte machen können. Das hat mich nicht so getriggert und nicht so gezeckt, sodass das immer so nebenbei eigentlich lief.
Also mich erinnert das gerade tatsächlich, wenn du das gerade sagst, vor allem mit diesen Floppy-Disks und dann mit diesem Joystick, den man da so hatte. Den konnte man ja so, wie du gerade so, konnte man so rütteln irgendwie oder so schütteln. Jetzt erinnere ich mich tatsächlich an, ich glaube, das war eine der allerersten Kontaktaufnahmen, also von mir mit so einer Technik. Und zwar war das bei meinem Nachbarn, dem Jens. Weiß ich noch, hieß Jens. Und der hatte so einen C64er und der hatte aber auch so, naja, jetzt werde ich ein bisschen rot, der hatte so Erotikspiele.
Ach. So. Gab's das schon?
Ja, also der hatte da einen Disc, hat er von seinem großen Bruder, glaube ich, abgezogen. Und ich weiß nur, wir sind dann irgendwann mal zu ihm ins Zimmer und haben auch, ich weiß nicht, ob wir abgeschlossen haben, jedenfalls hatte er dann diese eine Disc, die der eingeschoben hat. Und dann hast du halt in so einer ganz völlig verpixelten Schwarz-Weiß-Grafik, hast du einen ihn gesehen und eine sie. Je nachdem, wie schnell du den Stick quasi geschüttelt hast oder gerüttelt hast, konntest du quasi Einfluss nehmen auf den Geschlechtsakt. Und da musstest du relativ virtuos also dieses Teil auf eine bestimmte Art und Weise schütteln, um die Geschwindigkeit des Aktes sozusagen so richtig nach oben zu...
Bis zum Höhepunkt dann?
Das weiß ich jetzt nicht mehr genau, ob es tatsächlich einen Höhepunkt gab. Irgendwie schon so eine Art Punktehöhepunkt oder eine Art von... Genau, und das war einer der ersten Momente, glaube ich, wo ich gemerkt habe, dass man auf so einen Bildschirm gucken kann und darauf Einfluss nehmen kann. Und das war damals, also es war relativ primitiv, was ich beschreibe, selbst in diesem erotischen Kontext hatte das irgendwie einen Reiz, weil man das Gefühl hatte, man hat einen Einfluss, man kann das mitbestimmen,
ja. Diese
Geschichte, in Anführungszeichen, die davon statten geht.
Ja, ich finde ja interessant, da werden wir bestimmt irgendwann nochmal drauf zu sprechen kommen, weil mich das immer wieder beschäftigt, dieser, also wenn wir jetzt über unseren dann kommenden eigenen Nachwuchs nachdenken, wann oder wie sich das entwickeln wird, wann die Kinder mit Konsolen, Smartphone, heute sind ja die ganzen Spiele in unfassbaren Vielfalt auf jedem Smartphone verfügbar, wofür wir damals den Weihnachtsmann erpressen mussten, damit man sowas mal bekommt. Deswegen habe ich gefragt, wie alt du warst. Also wir waren ja jetzt eben keine kleinen Kinder, als wir mit sowas in Berührung gekommen sind, sondern eben schon viele Erfahrungen außerhalb vom digitalen Kosmos sammeln konnten. Und wir werden ja vor einer ganz anderen Herausforderung stehen, wie wir das handeln mit unseren Kindern. Ich weiß nicht, ob wir das Fass jetzt aufmachen wollen. Wir wollen ja eigentlich so ein bisschen über unsere Freundschaft zu sprechen kommen. Aber das wird auf jeden Fall ein nicht vergleichbar mit unserer Kindheit oder mit unserem digitalen Erwachen sein.
Also ich würde auch sagen, wir können das ja kurz streifen, also jetzt aber nicht ausführen. Also ich merke das auch immer wieder, wenn das anklingt für mich, dass mir schwindelt ein wenig. Also die Technik bietet natürlich auch ganz großartige Möglichkeiten, ist ja keine Frage. Gell? Ich meine, wie viel Teil unseres Lebens besteht aus dem Konsum von Smartphone, dem Nutzen davon, verschiedenste Apps, die unser Leben einfacher machen und so weiter und so weiter. Aber es ist halt tatsächlich, wie du gerade beschreibst, es ist so krass konträr zu unserem analogen, zu unserer analogen Jugend, sage ich mal. Und jetzt die ganze KI-Nummer, die ja auch gerade jetzt total durchstartet,
ja. Mir
fällt da erstmal noch nicht so viel zu ein. Außer, dass ich mir wünsche, dass da trotzdem, also trotz dieser Geschwindigkeit, die so rasant jetzt durchschlägt, dass das trotzdem gelingen kann, dass unser Kind, also weißt du, dass wir es irgendwie wohl dosieren können. Irgendwie, trotz dieser ganzen Außenwelt, die natürlich schreit, Smartphone, Smartphone und so weiter.
Ja,
Also, dass wir das irgendwie auch, weißt du, dass wir, dass eigentlich unser Kind uns auch motiviert auf eine Art, dass wir eine gute, dass wir eine Art anderen Umgang damit finden, weil wir sind auch, jetzt Katrin und ich sind damit auch irgendwie, wie viele andere Menschen auch, relativ wahllos. Das Ding liegt immer irgendwo rum, es ist permanent am Klingeln oder am Piepsen, ja. Weißt du, und dass man da mit dem Kind guckt, dass das eben nicht der Fall ist, dass man halt vielleicht so Smartphone-Zeiten tatsächlich etabliert, wo man das dann konsumiert und wo man es aber auch nicht tut.
Ja.
Wünsche ich mir total. Für mich selbst auch, ganz ehrlich.
Also ich habe die Beobachtung gemacht, dass Kinder ganz schnell total fokussiert sind auf ein Smartphone, was, glaube ich, damit zu tun hat, dass man als Erwachsener ist ja, wie du gerade sagst, immer irgendwie in Reichweite hat oder drauf guckt. Also man interagiert ja mit einem Smartphone, ja, ich wollte jetzt fast sagen, fast mehr als mit einem Menschen, mit dem man in einem Raum ist.
Ja,
und das nimmt das Kind natürlich wahr und kann da ja noch nicht differenzieren und will dann natürlich auch interagieren, selbst wenn es ja vielleicht einfach noch nicht ran darf und das noch nicht in die Hand bekommt. Trotzdem ist diese Fokussierung, sobald ein Smartphone irgendwo rumliegt, setzt der Fokus direkt da drauf. Und das finde ich total faszinierend zu beobachten, wenn man mal in einem Raum mit Kindern ist. Ich hoffe, es wird vielleicht irgendwie einen Kurs geben, wo man da vielleicht erfährt, wie man das so handelt. Weil es macht natürlich auch Sinn, dass Kinder mit Technologie umgehen können. Vor allem in der Welt, in der wir schon sind und die sich ja rasant, wie du gerade auch richtig sagst, weiterentwickelt auf dem Bereich der Technologien. Ja, da natürlich auch man als heutiger Mensch bestimmte Skills braucht.
Auf jeden Fall, keine Frage.
Ja. Die Faszination von Videospielen, die du vorhin beschrieben hast, hat ja in unserem Fall dazu geführt, dass wir in der realen Welt ein Abenteuer erlebt haben am 9.9.1996, das ja für unsere Freundschaft irgendwie so kein Ausgangspunkt war. Das war ja so unsere Anfangszeit, aber kann man jetzt nicht sagen, dass da unsere Freundschaft begonnen hat, aber es ist auf jeden Fall etwas, was uns bis heute, wo wir immer wieder darauf Bezug nehmen. Und uns ja zum Teil, selbst in Jahren, in denen wir nicht so viel Kontakt hatten, irgendwie immer an diesen 9.9. eine Nachricht geschickt haben oder aneinander gedacht haben.
Ja, das stimmt.
Ja, willst du vielleicht mal erzählen, ja, wie es dazu gekommen ist? Weil der Impuls kam ja von dir.
Also du hast es total schön eingeleitet, Aaron. Und wie du mir auch gerade nochmal quasi auch bewusst gemacht hast. Ja, wir haben ja wirklich immer wieder an diesem Datum über jetzt mittlerweile 30 Jahre uns dann an diesem 9.9. geschrieben oder uns angerufen und so. Und ich finde jetzt auch gerade den Bogen ganz witzig, weil es geht in diesem September ja, also der September ist ja so unser jetzt sehr besonderer Monat, weil also im September werden unsere Kinder auf diese Welt kommen, ja, wenn sie sich nicht extrem verspäten oder extrem verfrühen. Wir werden also Vater, ja, im September diesen Jahres. Und im September 1996 haben wir einen Vater kennengelernt, kann man sagen. Einen sehr bedeutenden Vater, für mich damals jedenfalls. Und zwar den Vater von Super Mario. Ja. Ja. Jetzt mag sich vielleicht der oder die eine oder andere da draußen fragen, wer ist jetzt der Vater?
Darf ich den Namen sagen? Weil,
selbstverständlich, also.
Also sollen wir den jetzt schon sagen?
Also genau.
Wird niemand was sagen.
Aber ja, weil wahrscheinlich, ja genau, wir fragen sich Leute, wer ist denn jetzt, was meinen Sie denn jetzt mit Vater?
Shigeru Miyamoto.
Sehr gut, hervorragend. Genau, Shigeru Miyamoto ist, also man kann auch sagen, der Vater ist der Geistige und auch also der Schöpfer von der Figur Super Mario und nicht nur von Super Mario, auch verschiedenen anderen sehr bekannten Nintendo-Figuren. Jetzt fühlt man sich fast schon so, als würde man Werbung für Nintendo machen. Also ich sage das Wort jetzt auch nicht mehr so oft. Also jedenfalls Nintendo, also an der Stelle. Donkey Kong, ja, Luigi, Mario. Also all dieser ganze Kontext, dieser ganze Kosmos, das kommt von ihm. Er ist Japaner und ist bis heute einer der, ich weiß gar nicht, auf welcher Position er heute ist. Damals habe ich jedenfalls auch das Buch über Nintendo gelesen, um alles zu verstehen. Naja, und an jenem 9.9.1996 war das Besondere, dass Shigeru Miyamoto mit auch noch zwei anderen mit zwei Kollegen, einmal Genyo Takeda, das ist der Erfinder der N64 für alle Cracks, also sozusagen der Nintendo 64 Hardware, und Shigeru Ota, der damalige Chef von Nintendo Europe. Diese drei hochrangigen Nintendo-Japaner, sage ich jetzt mal, waren zur damals Europa-Premiere oder Europa-Vorstellung der neuen Konsole in den Nintendo 64, sind die nach Deutschland gereist, und zwar nach Wiesbaden ins Kurhaus, und haben dort quasi auf einer Pressekonferenz die neue Konsole vorgestellt.
Ist das, also meine Erinnerung konzentriert sich das natürlich alles auf diesen einen Tag, aber
ja,
gab es da noch einen Vorlauf, dass du, also ich weiß noch, dass ich zu euch nach Hause kam, eine große Unruhe geherrscht hat, weil du das auf jeden Fall erfahren hast und dir in den Kopf gesetzt hast, du möchtest nach Wiesbaden fahren und möchtest da irgendwie dabei sein bei dieser Präsentation, Pressekonferenz, du möchtest da sein. ich weiß nicht, ich kann mich nicht mehr erinnern, vielleicht hast du mehr Erinnerungen daran, wie es dazu kam. Erstens, dass ich überhaupt da war an dem Tag. Ja, dass wir dann, um jetzt schon zu spoilern, uns auf den Weg gemacht haben nach Wiesbaden.
Also es hat sich so begeben, genau. Und ich hatte tatsächlich schon im Vorfeld, hatte ich in meinem damaligen Lieblingsmagazin, es gab ja so verschiedene Computerspiel-Videospielmagazine, das war das Total-Magazin. Das habe ich regelmäßig gelesen. Und da war irgendwo, wurde erwähnt, dass es eben 1996 im September zur Premiere kommen wird, dass diese neue Konsole in Europa vorgestellt wird. Und ich meine, bin mir nicht mehr ganz sicher, ob da auch schon viel, dass es in Wiesbaden ist. Ich war mir nicht sicher. Vielleicht doch. Und aufgrund dieser Information, dass das irgendwie im September passieren soll in Wiesbaden, und Wiesbaden, muss man sagen, war damals so 50 Kilometer von unserem Dorf entfernt, wo wir gewohnt haben, ist bei mir so eine Art, da ist was passiert. Also das war für mich wirklich, man muss das, vielleicht kann man das vergleichen, wie der Lieblings-Popstar kommt, Michael Jackson kommt. Für mich war Shigeru Miyamoto eigentlich so eine Art Gott, so eine Art Vorbild, so eine Art, ja, der Künstler, den ich auf diesem Planeten damals am meisten verehrt habe. Und als ich das dann erfahren habe, habe ich versucht zu recherchieren und habe dann, ich glaube, einmal beim Total-Magazin angerufen. Die konnten mir nicht richtig weiterhelfen. Dann habe ich bei Nintendo Europe angerufen in Großostheim. Also habe ich so versucht, in so einer Hotline, ganz normal, so, hallo, hier ist Nintendo, wie kann man helfen? Und irgendeine Person hat mir dann gesagt, also pass auf, das ist im Kurhaus. Und zwar an dem und dem Tag. Und das war für mich so, boah, 9.9. im Kurhaus in Wiesbaden. Wir haben Schule. Genau, und ich glaube, es war wirklich bis zu dem Tag. Und du bist an dem Tag mit zu uns gekommen. Ich glaube, es gab Spaghetti Bolognese, ich bin nicht mehr ganz sicher.
Ja, das war dann weiß nicht, warum ich zu euch gekommen bin.
auf jeden Fall. Ich geliebt. Ja, und auf jeden Fall habe ich an diesem, es war nicht lange von langer Hand geplant. Es war so im Bewusstsein, dass es an diesem Tag stattfinden soll. Und ich weiß noch, ich kam nach Hause und wir hatten damals ja noch keine Handys. Es gab dieses Wählscheibentelefon auch noch bei uns. Und ich habe dann im Kurhaus angerufen. Das war dann so ein letztes Ding, weil ich mir dachte, ich muss es zumindest wissen.
Ja.
Und dann habe ich im Kurhaus angerufen. Und habe mich auch noch vorgestellt als jemand, genau, so, ja, so, hier ist Jonas Beck, Pressevertreter. Und dann kam auch die Frage, ja, von was denn? Und dann war ich voll aufgeregt, ja, von was denn? Ja, von so einer privaten Zeitung. 90er Jahre, da war sowas noch möglich, noch anders. Ja? Und dann hat mir die Person aber tatsächlich gesagt, ja, ist richtig, Nintendo hat heute hier die Premiere. Und ich habe dann gedacht, okay, und habe gefragt, ja, wer ist denn so da? Also versucht möglichst beiläufig zu klingen. Ja, also Shigeru Ota ist da, also der Chef von Nintendo Europe, dann Genyo Takeda für die Hardware von der Konsole und natürlich auch Shigeru Miyamoto, der Erfinder von Super Mario. Und ich glaube, ich bin steil gegangen, indem Nintendo meinte, was, ehrlich jetzt? Und dann kam auch, glaube ich, so ein Spruch, von welcher Zeitung sind Sie noch? Dann habe ich aufgelegt und ich war fix und fertig, weil ich dachte, ich muss da hin. Genau, und dann hat, also da auch, das war toll, natürlich meine Mutter, ich habe dann einfach, ich weiß nicht, ob du schon da warst, aber es war so, ich habe zu meiner Mama gesagt, ich muss da hin, ich muss da bitte hin. Und sie hat das relativ schnell kapiert, dass das für mich ganz existenziell ist und hat gesagt, okay, dann rufen wir jetzt ein Taxi. Und du warst da, es war halt geil, du warst einfach da. Und dann sind wir zusammen mit diesem Taxi nach Wiesbaden gefahren.
Ja, was jetzt echt, was bedeutet, das ist halt, wie gesagt, jetzt nicht um die Ecke.
Nee.
Und ein Taxi damals und wir haben ja auch schon mal über die finanziellen Situationen von unserer Familie gesprochen. Das war ja großartig, dass seine Mutter das gemacht hat und das gespürt hat, wie viel das bedeutet. Und wenn wir jetzt hier fast 30 Jahre später da noch so davon berichten, dann hat es sich auf jeden Fall gelohnt.
Und ich weiß noch genau, ich erinnere mich auch daran, jetzt wo wir darüber reden, dass es halt so cool war. Meine Mutter hat also gesagt, okay, sie zahlt das Taxi. Und es gab bei uns kein Taxi, es gab so ein Privattaxi. Es war so eine Art, also jemand, der halt sozusagen privat fährt und den man dafür bezahlt sozusagen. Ja. Ich glaube, es waren so um die 50 Mark. Das war damals schon ein kleines Vermögen. Und dann war die Frage, ich weiß noch genau, weil es war so, oh krass, ja, nach Wiesbaden fahren, ohne zu wissen, was da passiert, ob man überhaupt eine Chance hat, da reinzukommen,
ja,
von einer privaten Zeitung, was immer das heißen soll. Und ich weiß nur, ich erinnere mich an so einen Moment, dass ich dich einfach angeguckt habe und gefragt habe, kommst du mit? Und du hast gesagt,
ja, auf jeden Fall.
Also, ja, und das war halt so geil, weil du hast einfach sofort, okay, wohlwollend begleitet, um dich zu zitieren, genau, ja. Okay, gucken wir mal, was passiert.
Ja.
Aber dadurch habe ich mich halt sofort viel stärker gefühlt, weil ich dachte, okay, wir sind zu zweit.
Ja, also ich kann mich erinnern, dass das sozusagen der Grad deiner Aufregung mich ein bisschen irritiert hat.
Guck mal, Michael Jackson kommt in Form eines Japaners, der Mario erfunden hat.
Und in der Schilderung, wie du jetzt gerade den ganzen Ablauf geschildert hast, ist ja auch nochmal klar, als du gesagt hast, ich habe recherchiert, das war halt einfach auch noch die Zeit vor Internet und also wirklich eine komplett andere Zeit.
Kein Google,
nix, Alter. Und das wäre heute auch so überhaupt nicht mehr möglich, was danach passiert ist. Und also aus meiner heutigen Sicht habe ich halt einfach für mich gedacht, na klar, ein Abenteuer. So, ja. Mal gucken, was das so alles ist. Ich meine auch, dass ich überhaupt gar nicht geschnallt habe, was dieser N64, also Nintendo 64, was das bedeutet. Also das war ja nicht so wie heute, wo man auf neue Versionen wartet. So, das war für mich, ich konnte es gar nicht absehen, was das eigentlich wirklich bedeutet.
Das war eine Revolution, Aaron.
Ja, ich meine, ich durfte ihn ja dann auch, aber dazu kommen wir später.
Viel schöner Flugzeug einkommen.
Ja, komm. Da sind wir abgehoben.
Papa ist im Abflug, Anflug, ja. Papa ist im Anflug auf Wiesbaden 1996. Ah, es ist schon phänomenal, auch das jetzt nochmal gerade mit der Einleitung auch, gell, die Technologie hat sich verändert. Wir bekommen ein Kind. Unser Kind wird im Zeichen von KI und Co. aufwachsen, sage ich mal. Und auch noch anderen Dingen, hallo. Aber das ist, wird mir auch gerade nochmal so klar, das ist ja Printmedium, Telefonnummern wählen, Hotlines. Da gab es auch noch keine AB-Maschinen wie heute, die dich dann fragen, waren Sie zufrieden mit meiner... Nein, da war, also es war ja so analog. Da konnte dich auch keiner gegenprüfen und so. Da hast du noch einen analogen Presseausweis gehabt, wenn du überhaupt, also und so weiter. Das ist ja, also was du gerade meinst, das finde ich immer faszinierend. Das Thema Recherche, das ist ja nochmal eine ganz andere Sache gewesen. Da hat man im Kleingedruckten, hat man gelesen und geguckt, wo kann man anrufen, wen kann man dann fragen und so, gell?
Dann fahr mal fort. Wie ist es uns ergangen, als wir dann in Wiesbaden am Kurhaus angekommen sind?
Also man muss sagen, gell, Wiesbaden, jetzt aus meiner bescheidenen Perspektive, war damals die Metropole meiner Jugend, meiner heranreifenden Jugend, sage ich mal. Also weil das natürlich Wiesbaden, ja, nicht zerbombt, viele wunderschöne alte Häuser. Also für mich war das damals größer, als es ist.
Ja.
Und als wir da an diesem Kurhaus angekommen sind, ich hatte das Kurhaus vorher noch nicht gesehen, glaube ich. Und das ist ja, ich war lange nicht da. Und zwar genau so lange, wie wir da, also seit 1996 war ich nicht mehr da. Ist das ja ein relativ prachtvoller Bau mit in einem großen Park irgendwie, mit Wasser, glaube ich, auch noch und einer großen Treppe. Vielleicht auch so Gold, da bin ich mir jetzt aber nicht mehr sicher, ob ich das dazu dichte. Auf jeden Fall ein pompöses Erscheinungsbild.
Ja.
Und ich weiß nur, dass wir da hin sind, den Taxifahrer bezahlt haben, ausgestiegen sind und dann habe ich die Nintendo-Fahnen gesehen. Genau, da waren große Fahnen. Und dann war klar, okay. Und ich weiß noch, meine Pumpe mit 15, die ging 1 zu 10.000. Ich dachte so, das kann nicht wahr sein. Und man sah so Geschäftsleute, die Treppen so hochstiegen und oben durch solche Glastüren durch sind. Also man mag jetzt auch vielleicht das ein oder andere Ding, was ich hinzudichte, mir verzeihen. Gell? Das ist jetzt eine Mischung aus Erinnerung und Fantasie, glaube ich. Woran erinnerst du dich?
Also ich erinnere mich daran, dass wir erstmal nicht reingekommen sind. Das ist so meine erste Erinnerung. Und da
sind die zwei mit der privaten Zeitung. Ja, vielen Dank.
Also am Vordereingang jedenfalls wurden wir abgewiesen. Wie gesagt, für mich hatte das jetzt alles nicht so eine Dringlichkeit, aber du hast nicht aufgegeben.
Schön, wie du es beschreibst, auch. Und so habe ich es auch empfunden. Du hast mir total viel Kraft gegeben durch deine stille, kraftvolle, ruhige Präsenz. Du warst nicht hektisch, du warst nicht überbegeistert und ich war halt wirklich, für mich war das, ich hatte halt das Gefühl, dass da, weißt du, dass da was möglich ist. Für einen Fan, aus einer Fanperspektive, dass sowas möglich ist, um jetzt bei dem Michael Jackson Beispiel zu bleiben, der war in den 90ern auch sehr berühmt und ich fand ihn auch ziemlich cool, dass da sowas in der Luft lag, wie man kann diesen, ich übersetze das mit Michael Jackson, weil Shigeru Miyamoto eben nicht für alle bekannt ist, aber sozusagen, dass man dem nahe kommen kann, dass der möglicherweise jetzt gerade da drin irgendwo ist und dass man nur 50 Meter Luftlinie entfernt ist von dieser Person.
Ja.
Ich weiß es jetzt auch nicht mehr ganz genau. Ich weiß nur, dass wir auf jeden Fall, also meine Erinnerung ist, glaube ich, die, dass wir den Haupteingang gesehen haben und gedacht haben, ja, gut, wir haben keinen Ausweis, nichts, gell? Vielleicht ist das zu offensichtlich und sind erstmal hintenrum. Und ich meine, dass da so ein Kücheneingang war und wir uns irgendwie durch diesen Kücheneingang reinstehlen wollten oder und dass wir dann aber aufgehalten worden sind von einer Person aus der Küche, die gefragt hat, was wir hier machen. Und ich glaube, ich habe dann mitgeteilt, dass wir gerne auf diese Veranstaltung da gehen würden. Und daraufhin hat die Person gesagt, ja, warum geht der nicht einfach durch den Haupteingang?
Okay, erzähl mal weiter aus deiner Sicht, weil meine Erinnerung da eventuell ein bisschen anders
ist. Zumindest das mit diesem Kücheneingang, das glaube ich, hat Bestand. Und dann sind wir zur Vordertür, Glastür, Messing. Und ich glaube, wir sind dann einfach reingegangen. Und waren erstaunt darüber, dass uns niemand aufgehalten hat.
Ja.
Ja, hör mal ein.
Also in meiner Erinnerung war das genau dann dieses Foyer, sage ich mal.
Mhm.
Und da sind wir ungehindert reingekommen. Und dann gab es zwei Bereiche, wo ein Absperrband davor war und auch eine Security-Person oder Einlassperson. Und das eine war, da konnte man reinspingsen und sah verschiedene Konsolen aufgebaut.
Ja, genau, das war so ein Spieltestcenter.
Genau, das war das Spieltestcenter. Und das andere, da war, glaube ich, die Tür sogar zu.
Ja.
In meiner Erinnerung war es eigentlich andersrum, dass wir erst sozusagen es vorne versucht haben, nicht weitergekommen sind und dann durch den Kücheneingang es irgendwie geschafft haben. Das ist sozusagen meine Legende, die ich im Kopf habe, dass du dich da irgendwie durchgewuselt hast mit mir im Schlepptau und wir halt irgendwie von hinten dann da irgendwie rangekommen sind. Schlussendlich, glaube ich, da decken sich dann, wobei du kannst gleich weiter erzählen, aber irgendwann sind wir ja dann auf eine bestimmte Person getroffen, die das spannend fand, was wir da gerade versuchen, also da reinzukommen. Und ob das halt durch die Küche ist, aber ich glaube, du hast recht, die hätten uns da nicht durchgelassen. Das ist, glaube ich, trotz deiner Überzeugungskraft, die du ja in dir wohnen hast, ist uns das, glaube ich, tatsächlich nicht gelungen. Wenn ich jetzt so länger drüber nachdenke, dann wird das über dieses Foyer gewesen sein, dass wir da durch Zufall dann jemanden getroffen haben.
Ich glaube, das Schöne war einfach, dass es eine recht wohlwollende Atmosphäre war und dass es letztendlich, wir wussten ja auch gar nicht, was genau das ist. Also als was ist das deklariert? Wer kommt da hin? Das war mir gar nicht so bewusst. Es war nur klar, es wird irgendwie eine Konsole vorgestellt und es gibt verschiedene hochrangige Vertreter von Nintendo, die das begleiten. Mir wurde, glaube ich, im Nachhinein klar, dass da viele, glaube auch Einzelhändler, also Leute gekommen sind aus der Branche, aus der Wirtschaftsbranche, die sich da die Konsole angucken konnten, sich Infomaterial abholen konnten und vielleicht auch noch bei der Pressekonferenz sich so ein paar Zusatzinfos holen konnten, um danach vielleicht, weißt du, um zu gucken, wie kann man die Konsole in Deutschland, in Europa verkaufen.
Ja.
Und das ist wie so eine Art, wie sagt man denn da, da kommen dann so...
Ja, im Prinzip eine Messe.
Eine Messe, genau, eine kleine Messe, aber sozusagen etwas exklusiv gehalten. Und ich glaube, der Versuch durch die Küche, ich erinnere mich jedenfalls nicht an irgendeine negative Energie. Es war eher so ein, ja, das geht jetzt hier nicht, das ist halt die Küche. Aber Jungs, macht das doch vorne rum. Und dann sind wir irgendwie vorne rein. Dann war klar, wir können aber nicht überall hin. Uns hat auch keiner gestoppt. Und dann, genau was du erzählt hast, ist irgendwie der Kontakt entstanden. Das war der, ich glaube, das war so eine Art Führungspersönlichkeit, der diese Veranstaltung organisiert hat vom Kurhaus. Ich weiß nicht, ob ich ihn angesprochen habe oder ob er uns angesprochen hat, weil wir waren da ja schon etwas auffällig. Weil wir waren die einzigen Teenager zwischen lauter anzugtragenden VertreterInnen, sage ich
mal. Und man muss dazu sagen, wir haben es ja schon mal erwähnt, so eher Hippie-Haushalt. Wir sahen jetzt auch nicht aus wie, wie man aus heutiger Sicht vielleicht sagen würde, Leute, die sich dann direkt am Erscheinungstag das neue iPhone kaufen können. In dem Fall den Nintendo 64.
Nee.
Ich kann mich nur daran erinnern, als ich grüne Socken anhabe, hatte, die nachher auch noch eine Rolle spielen. Wie gesagt, also optisch waren wir, selbst wenn noch andere Jugendliche da gewesen wären, wären wir auffällig gewesen.
Aber es ist krass, ja, wir waren die einzigen Teenager. Und ich glaube, da kam, deswegen kamen auch so gewisse Blicke. Man hat es einfach so registriert, da sind das jetzt die jüngsten Vertreter Deutschlands oder was? Und ich meine, Aaron, du hattest leicht rot gefärbte Haare, ja, Henna.
Henna, genau.
Gute Phase war, das war nicht Henna. Und du hattest Ohr, so Piercings im Ohr, war das schon so? Hattest du da so?
Ja, ja, klar. Das fing ja so an in dem Alter, ja.
Genau, du warst, also ich fand dich irgendwie cool. Also du warst auch eine coole Erscheinung. Und ich weiß noch genau, was ich für Pullover hatte. Mighty Ducks. Mighty Ducks war, glaube ich, damals so ein Film auch.
Ja, und ein Eishockey-Team.
Ein Eishockey-Team und es gab so einen Film über die, so einen Disney-Film, glaube ich. Weiß ich nicht mehr genau.
Mit Emilio Estevez.
Ah ja, okay.
Dem Bruder von Charlie Sheen.
Interessant.
Ja, weil das ist mein Thema.
Ah ja, cool. Nee, aber das hatte ich auch. Und wir waren so 15 beide, gell? Irgendwie so. Naja, auf jeden Fall gab es dann diesen Kontakt. Entweder hat er uns halt wahrgenommen, ja, und war aber auch positiv, also war alles so eine positive Stimmung und fragte so, ja, wer seid ihr denn hier oder was macht ihr denn hier? Und ich glaube, ich habe relativ schnell dann auch erzählt, dass ich empfinde, in meiner Meinung ist gerade so, ich bin sozusagen so vorne, so dieses aufgeweckte, also so wie so ein, nicht hyperaktiv war ich nicht, ich war sozusagen der sozusagen das Gespräch so und du warst so ein bisschen wie so ein cooler Bodyguard, ich habe dich auch so empfunden, du warst ein bisschen im Hintergrund, du warst cool, du warst relaxed, ja, und das hat mir total die Power gegeben, dass du irgendwie so dabei warst. Jedenfalls habe ich dann diesem Mann von dem Kurhaus erzählt, wir kommen aus Klingelbach, so, also heißt das Dorf, aus dem ich damals kam. Du hast ja in einem Nebendorf nochmal gewohnt.
Ich weiß gar nicht mehr in welchem, ich habe mehrere Nebendörfern gewohnt.
Ja, genau. Und relativ schnell fand er das cool, dass wir aus Klingelbach nach Wiesbaden mit dem Taxi kommen, wie gesagt, damalige Verhältnisse und so weiter, um an diesem Event teilzunehmen und das relativ schnell... Auch für ihn war das dann, wir waren halt immer ein Doppelpack. Wir beide sind die größten Nintendo-Fans. Also ja. Du bist da auch wohlwollend begleitet gewesen. Alles klar. Und das hat ihn beeindruckt, tatsächlich. Und ich weiß nur, dass der dann gesagt hat, und ich bin fast gestorben vor Glück. Pass mal auf, Jungs. Da ist gerade die Pressekonferenz mit Ota, Miyamoto und Takeda. Ich guck mal, was sich machen lässt. Ist verschwunden hinter dieser Tür. Und ich dachte, das kann nicht wahr sein. Und dann gab es eine kurze Pause. Und dann öffnete sich diese riesige Tür. Und ich weiß noch genau, dieser Moment, als die Tür aufging und wir standen und haben gewartet ob wir da jetzt rein können. Und ich weiß noch, es ging so auf und ich habe sofort gesehen, ganz hinten auf der Tribüne saßen tatsächlich Shigeru Ota, der Chef, Genyo Takeda für die Technik und ganz rechts Shigeru Miyamoto. Und ich habe es, also weißt du, das ist so ein Moment, glaube ich, wenn man wirklich den Popstar, den Maler, die Malerin, den Filmstar, die Filmstar, also wie auch immer, auf einmal, also dieser Moment, wenn man nicht mehr die Leinwand sieht, sondern die wirkliche, also jetzt, den wirklichen Menschen. Und ich weiß nur, es war, dieser Moment war, und dann, genau, und dann sah ich, wir sehen ihn, wie er dann uns klar signalisiert, kommt rein, setzt euch. Also er hat uns dann sozusagen auch, glaube ich, freie Plätze hinten, relativ weit hinten angewiesen, so, da könnt ihr euch hinsetzen, hört zu.
Es war ja auch nicht so voll, meine ich mich zu erinnern. Es war ja Fach.
Genau, Fachpresse
wahrscheinlich Fachpresse, auch. Ja.
Und wir durften sozusagen dann da als Teenager rein, als so, und ich weiß nicht mehr, was geredet wurde. Es war auch, es war für mich auch einfach vollkommen uninteressant, weil dieser Moment, also Shigeru Miyamoto vor allem sehen zu können, wie er da sitzt, der echte, leibhaftige, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber so war es damals, der echte, leibhaftige Japaner, der Super Mario erfunden hat.
Also ich meine mich zu erinnern, dass die haben alle auf Japanisch geantwortet.
Und ja, genau, voll geil.
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich meine auch, es wurde auf Englisch übersetzt. Und ich weiß, ich habe auch so gut wie nichts verstanden. Ich fand diese ganze Szenerie eben so aufgeladen, spannend. Das Gebäude war fantastisch. Also wirklich, als würde man in eine, also auch dieser Kontrast zwischen diesem Thema Technik und Konsole und dieses aus dem, weiß ich nicht, 17. Jahrhundert Kurhaus. Ewig hohe Decken und wunderschön verschnörkelten Stuck und so weiter. Ich erinnere mich, dass mich das da total fasziniert hat, in diesem Raum zu sein. Und dieses, ich habe ja schon mitbekommen, dass es jetzt was Besonderes ist, dass man da halt, dass es nicht normal ist, da jetzt drin zu sitzen. Ja, und so meine Haltung, ja, das muss jetzt auch was ganz Spannendes sein, was sie da vorne erzählen. Und habe das so über mich hinwegfließen lassen. Und ich weiß noch, dass du neben mir saßt und wirklich auch so nach vorne gebeugt und du hast das alles aufgesaugt und total im Tunnel. Das ist so meine Erinnerung daran. Inhaltlich kann ich da auch gar nichts zu sagen.
Krass, aber das ist schön, wie du das gerade beschreibst. Ich meine, klar, es ging um Technik, es ging um die Möglichkeiten der neuen Technik. Nintendo 64, jetzt die 64-Bit-Technologie und so weiter. Aber toll, ich weiß nicht, ich glaube auch zum Thema Freundschaft. Also für mich hat das halt unglaublich viel gegeben, dass du dabei warst. Weil klar, also ja, ist man allein oder teilt man einen solchen Moment? Heute sitzen wir vor dem Mikrofon und können über so eine alte Jugendgeschichte reden. Also so, weil wir sie zusammen erlebt haben. Gell? Wir sind zusammen da so durch diese Unwägbarkeiten. Und ist das jetzt illegal oder kriegt man jetzt Stress? Oder wie weit darf man denn gehen? Und ach, kratz, plötzlich wird man so eine Art, plötzlich wird das, was man tut, auch noch geadelt. Oder man wird eingeladen, einen Schritt weiter zu gehen. Und wir sind immer zu zweit. So.
Ja.
Und ich weiß nur sozusagen am Ende dieser Konferenz, gell, die, ich weiß nicht, für mich ging die, glaube ich, 100.000 Lichtjahre lang, war dann klar, okay, jetzt ist das zu Ende. Die Vertreter sind dann so aufgestanden und so langsam rausgegangen und oben saßen halt immer noch diese drei Japaner und ich weiß nicht genau, was der Moment war. Aber ich glaube, dass auch dieser Kurhaus-Mitarbeiter, der wirklich sehr, sehr wohlwollend begleitend, wunderschön, mir ein Signal gegeben hat und mir signalisiert hat, ja hopp, jetzt geh nach vorne, geh zu deinem Gott, ja los. Und ich dachte nur, das kann doch jetzt nicht mehr ernst sein. Also ich meine, man muss dazu sagen, wir kamen vom Land. Wir waren nicht aus Köln, Berlin, Hamburg oder München. Wir kamen aus Klingelbach, also oder aus Katzenelnbogen und dann halt die Schule war. Also das war sozusagen, da war nichts. Landeier. Und plötzlich kommen da die Leute aus Tokio, ja, die diese krassen, also für mich damals, die diese Spiele erfunden haben, die also die jahrelang meiner Jugend begleitet haben und mich mit Freude versorgt haben und so. Ja. Und dann bin ich nach vorne und ich, ey, aua, es gibt ja ein Foto davon. Und dann weiß ich noch genau, wie ich da plötzlich neben Shigeru Miyamoto stehe und er ist Linkshänder. Das habe ich sofort gesehen. Das war für mich so, ach krass, er ist Linkshänder. Irgendwie fand ich das cool. Und habe direkt gedacht, warum bin ich eigentlich kein Linkshänder? Und dann hatte ich so ein Büchlein dabei. Ich weiß nicht genau, warum, weil ich vielleicht die Ahnung hatte, dass vielleicht doch was abgeht mit Autogrammen. Und habe ihm das so ganz vorsichtig, habe ich so signalisiert, dass, oder er hat mich eigentlich herangewunken dann auch irgendwie, weil es, glaube ich, für ihn dann auch klar wurde, dass ich jetzt kein Vertreter bin von der hochrangigen Presse. Und dann hat er mir da in mein Buch, was ich bis heute noch habe, hat er mir nicht nur ein Autogramm gegeben und auch mit Datum 9.9.1996, sondern hat mir einfach ein Super Mario gemalt. Also einen Kopf, einen richtig fetten Kopf.
Toll.
Und dann durfte ich es auch noch weiterreichen, das Buch, nachdem er das geadelt hat. Und dann hat auch noch Genyo Takeda, hat mir was auf Japanisch reingeschrieben, was ich bis heute nicht verstehe. Und Shigeru Ota hat mir, also der Chef von Nintendo Europe, hat mir geschrieben, thank you very much for your support of Nintendo. Shigeru Ota. Und mit D3 Autogramm sind wir dann wieder aus diesem Raum raus.
Wow, Altersvorsorge, würde ich sagen.
Mit 15. Weißt du, was als nächstes passiert ist?
Also ich, in meiner Erinnerung wurden wir dann wieder angesprochen.
Ja! Wieso Influencer heute,
weißt ja. du? Ja, stimmt. Also jemand hat scheinbar mitbekommen, also noch abseits von dem Kurhausmitarbeiter oder Abendleitung oder was auch immer da war, ja, dass ich da eben zwei, wie nennt man das, das fehlt mir gerade das Wort.
Nintendo-Fanatiker?
Ja, aber nicht, nicht verifizierte Besucher. da befinden und ja, er wurde sozusagen aufmerksam auf uns und war, ich weiß den Vornamen noch, Wolfgang? Richtig?
Nee.
Aber der hatte doch so einen Vornamen.
Claude.
Claude, genau. Wie komme ich denn auf Wolfgang?
Okay, Claude. Das ist eine andere Geschichte, glaube ich.
In meiner Erinnerung heißt er Wolfgang.
Ist hochinteressant.
Okay, Claude. Stimmt.
Passt. Vielleicht liege ich auch falsch.
Nee. Es passt auch vom das Bild, was ich in der Erinnerung habe, optisch. Und der war doch Chefredakteur vom Nintendo Magazin Deutschland.
Nintendo Club Magazin.
Nintendo Club Magazin, genau.
Exakt, der Chefredakteur persönlich.
Genau, der hat uns angesprochen.
Voll krass. Genau, das ist irre, wenn man sich das überlegt. Wir kommen als niemand, absolute Nobodies, kommen wir mit so einem Taxi da an, haben keine Ahnung, tun das. Also nochmal finde ich das interessant, im Nachhinein zu überlegen, es gelingt da hineinzukommen und auf einmal steigt unser Status, unser Ranking eigentlich von absolut nicht vorhanden zu immer größer. Und zwar, weil wir nicht akquiriert waren, weil wir nicht von der Presse kamen, sondern weil wir irgendwie so, wie du gerade beschrieben hast, naja, ein bisschen so off the track, also so, ja, wer sind die? Man kann das nicht richtig einordnen. Irgendwie ist es interessant und es stellt sich heraus, ach krass, das sind Nintendo-Fans, naja, die so ihren eigenen Weg hier so gerade finden, ja? Und das hat ihn, das hat er ja auch registriert. Wir bekommen dann Autogramm. Wir sind da, wir sind die einzigen Teenager. Er kommt vom Nintendo Club Magazin, hat einen guten Riecher direkt. Könnte das eine Story sein? Und hat dann ziemlich schnell signalisiert, Leute, ich finde das cool, was ihr macht. Du hast es wieder wohlwollend begleitet. Voll gut. Und er hat dann relativ schnell gesagt, er würde gerne eine Story über uns machen, weil er es cool findet, dass Nintendo-Fans einfach hier auftauchen und Shigeru Miyamoto persönlich Hallo sagen. Und das war schon so, what? Wir kriegen eine Story im Nintendo Club Magazin? Und dann hat er gesagt, habt ihr eigentlich Bock, die Konsole zu testen?
Ja. Man muss dazu sagen, ich glaube, es gab 3 Spiele, richtig?
Ja, exakt, Aaron.
Es gab noch so einen Ausblick, was da noch kommt, aber es gab 3 Spiele, die mit Veröffentlichung der Konsole mitveröffentlicht wurden. Aber noch eine Frage, war dann auch er das, der das Foto gemacht hat?
Ja.
Genau, er hatte uns da schon auf dem Schirm.
Ah, der hatte uns, genau, logischerweise, Aaron, der hatte uns, also es gibt nämlich dieses Foto. Es gibt 2. Es gibt einmal das Foto, wo ich neben Shigeru Miyamoto stehe und er den Mario malt. Das hat er schon gemacht. Da wussten wir noch gar nicht, dass er da ist, weil er gemerkt hat, okay, was ist das jetzt? Hat einfach mal ein Foto gemacht und später hat er noch ein Foto von uns beiden gemacht mit Yoshi und vor der neuen Konsole, dem N64.
Und ich meine Socken, deswegen habe ich sie vorhin erwähnt, meine Socken hatten die gleiche Farbe, also das gleiche Grün wie Yoshi und hat mich dann sozusagen nach außen hin geoutet als Yoshi-Fan.
Oh, voll gut, aber die richtige Sockenwahl am Morgen. Genau,
vielleicht lag es auch nur daran.
Ja. Boah, grüne Socken. Ey, geiler Typ, ey. Yoshi-Model. Fucking Influencer.
Ja, aber jetzt weiß ich nicht mehr, hat er uns dann sozusagen, oder beziehungsweise dich natürlich hauptsächlich interviewt und dann, weil wir durften doch da schon in diesen Konsolentestraum oder Vorführraum. Oder ich weiß nicht mehr, wie genau
es lief. Ich meine, wir waren an so einem runden, also an so einer Art Presse-Infotisch. Ich erinnere mich an so eine Tischsituation. Ich wahrscheinlich mit knallrotem Kopf, total high von dieser Shigeru Miyamoto-Energie. Du daneben, ne? Wir beide irgendwie. Und dann hat er so ein paar Fragen auf jeden Fall gestellt. Das war für ihn so direkt auch so, klar, Job, okay, Foto. Hier, wo kommt ihr her? Was ist los? Mario und so, worauf steht ihr? So cool, alles klar. Und dann kam irgendwie diese Einladung auf einmal in diesen exklusiven Bereich, der eigentlich nur für so, naja, für Vertreter war, wo es am Ende ja auch um Geld geht. Also wahrscheinlich auch, ich nehme an, vielleicht kamen da Leute von Kaufhäusern, die gesagt haben, ja, wie viel wollen wir in der ersten Lage raushauen?
Genau. Das, davon
taucht ich, das was?
Mit gell? Unserem heutigen Wissen würde ich genau das auch vermuten, dass sie halt sagen, okay, 100.000 Stück für ganz Deutschland oder so. Also da ging es dann natürlich auch um unfassbare Summen. Wie war der VK von der Nintendo 64? War der 499 oder 599 Mark?
Boah, nee, das weiß ich nicht mehr. Aber es war echt teuer. Also es war auch im Vergleich zum Super Nintendo, war das halt echt nochmal ein anderes Level. Die Spiele waren auch viel teurer.
Oder 799, irgendwas.
Ja, also ja, es war wirklich ein Luxusprodukt damals, ja, gell?
Und absolut.
Und jetzt würde ich dich bitten, nochmal fortzufahren, wie du das, also wenn du dich erinnerst von dieser Pressesituation, okay. Und dann, was ist dann passiert? Also dieser Zockerbereich.
Also ich kann mich einfach an dieses, jetzt fehlt mir schon wieder das Wort, wie heißt denn diese Jetski, dieses Jetski-Spiel.
Ja, Wave Race 64.
Genau, und das, daran kann ich mich erinnern, wie ich das versucht habe zu spielen, wie gesagt, relativ untalentiert. Und halt dieser neue Joystick und also besonders neue...
360-Grad-Stick.
Genau.
Völlig neu, revolutionär damals.
Ich kann mich, also die einzige visuelle Erinnerung, die ich habe, ist, dass ich dieses Spiel an so einem aufgebauten Präsentationsspiel-Terminal dann ausprobiert habe. Und das sah halt schon, also da ging es ja, glaube ich, auch darum, dass das Wasser eine ganz bestimmte Optik hat und also der Jetski, je nachdem, wie schnell du fährst, das Wasser anders wegspritzt und so. Also das war schon, ich glaube, aus heutiger Sicht kann man sich das gar nicht mehr vorstellen, muss das unfassbar pixelig sein, aber aus der damaligen war das fotorealistisch, war das unglaublich toll, das machen zu dürfen. Mit diesem Wissen, dass ich oder wir beide da eventuell jedenfalls die ersten nicht offiziellen sind, die diese Konsole spielen dürfen. Und das war ja noch, ich meine, mindestens 1-2 Monate vor Release. Also das hat auch noch ein bisschen gedauert. Heute geht es ja alles ein bisschen schneller und Schlag auf Schlag. Aber das war ja sozusagen die Vorankündigung. Ich meine, die Geschichte geht ja noch ein bisschen weiter, weil Claude uns ja nicht nur interviewt hat und dann diesen Bericht über uns gemacht hat und uns ermöglicht hat, dass wir das da testen können, sondern er hat auch noch einen Step weiter eine Einladung ausgesprochen.
Genau, und bevor wir zu dieser Einladung kommen, also um es jetzt noch so richtig so weiterzutreiben, ich bin noch kurz an diesem Moment, gell, weil als ich dann auch wie du an dieser Konsole, es gab ja verschiedene Konsolen mit verschiedenen Spielen, in dieser, ich erinnere mich irgendwie an so Plexiglas, gutes Licht, also jetzt diese Area, wo man diese Games zocken konnte, gell, die halt sonst niemand zocken durfte. Und wollte nur kurz nochmal an das Gefühl andocken, ich hatte das, glaube ich, auch, dieses kurze Bewusstsein von, krass, du spielst Spiele, die du noch nicht mal im Traum die hättest erträumen können. Du bist immer noch in der Super Nintendo Liga, jetzt bist du plötzlich in der Mega-Liga des N64 und kein einziger Teenager Deutschlands, Europas wahrscheinlich, ist in der Lage, in der du gerade bist. Das ist einfach so, ui. Und guckst dich ab und zu, also während, ich fand's mega. Also ich fand diese Spiele, die haben mich sofort gekriegt. Ich bin jetzt auch total gerade ein bisschen drüber. Ich bin Nintendo-Fan gewesen damals. Ja, aber es war damals so schon sehr besonders. Ich weiß nur, dieser Blick dann manchmal so über die Schulter. Wer zockt eigentlich hier noch? Und dann so diese etwas seriöseren Anzugträger zu sehen, zu denken so, geiler Scheiß, Leute. Ich bin einer von euch, aber ich bin irgendwie noch ein Stück weit cooler. Und dann gab es die Abschiedssituation oder irgendwie das mit Claude, dem damaligen Chefredakteur. Und wie würdest du das formulieren? Was hat er zu uns gesagt, Aaron? Oder woran erinnerst du dich da genau?
Da habe ich ehrlich gesagt keine konkrete Erinnerung dran. Gar nicht. Das war, also für mich, wenn ich so zurückblicke, war, glaube ich, das Thema dann aus für mich durch. Also ich Geil. Hatte mein Abenteuer erlebt und war voll froh, dass du ja im Prinzip das bekommen hast, was du dir am Morgen erträumt hast.
Also wohlwollend befriedigt.
Noch mehr, als du dir erträumt hast, weil wer stellt sich denn sowas vor? Ja, ich war sozusagen mit dem Tagwerk zufrieden an der Stelle.
Ja, ich auch. Ich war total glücklich. Ich meine, wir haben angefangen mittags um 13 Uhr, glaube ich, bei meiner Mutter mit Spaghetti Bolognese irgendwie nach der Schule. Gell? Eigentlich Mathehausaufgaben machen wahrscheinlich und plötzlich, wie sich das Leben so unglaublich ändern kann in wenigen Stunden. Ja, also ich glaube, er hat es kurz gemacht. Er hat gesagt, er hatte so eine trockene Art. Er hat einfach nur gesagt, ja, ansonsten hätte ich da noch eine Einladung. Habt ihr Bock auf Pizza, Cola und Videospiele zocken bei Nintendo in Frankfurt? Also er hat uns eingeladen. Er hat tatsächlich uns eingeladen und gesagt, Leute, kommt nach Groß-Ostheim. Das war damals auf jeden Fall der Sitz von Nintendo Europe. Für einen Tag. Wir laden euch ein. Kommt hin. Also das Nintendo Club Magazin lädt euch beide ein. Es wird Pizza und Cola geben. Und ihr könnt Nintendo 64 Spiele zocken, solange bis ihr keinen Bock mehr habt.
Und die Redaktion besuchen.
Und die Redaktion besuchen, ja. Genau.
Boah, krass. War das da, shit. Um jetzt mal eine Schleife nach in die Zukunft, also der von da aus gesehen in Zukunft zu setzen. Wir haben ja irgendwann eine Schülerzeitung gemacht gemeinsam. Gab es da schon eine Idee oder hatte das irgendwie auch damit zu tun? Ist jetzt gerade ein Zusammenhang, der mir jetzt eigentlich erst auffällt, dass wir ja da diese diese Redaktion
besucht. Die muss danach gekommen sein, Aaron. Sonst hätten wir auf jeden Fall was drüber geschrieben. Weil wir haben darüber nicht berichtet. Ich kann mir nur vorstellen, dass es im Jahr, es kann nicht so viel später gewesen sein, weil wir waren ja schon 15. Aber ich kann das gerade nicht zusammenbauen.
Unsere ich meine, dass die Motivation da kam, dass wir diese Schülerzeitung ins Leben rufen wollen, mit noch ein paar anderen, aber der Impuls kam definitiv von dir, das weiß ich noch. Das muss nach diesem Erlebnis gewesen sein, aber halt, wie gesagt, nicht allzu weit entfernt, höchstens ein Jahr später.
Interessant, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich weiß nur, dass das ja, war, sind für mich, glaube ich, eher so zwei Inseln. Also unser Nintendo-Erlebnis oder unsere Nintendo-Erlebnisse. Und dann, aber vielleicht hat das auch mit dazu beigetragen. Keine Ahnung. Ich war ja auch dann, also letztendlich, wenn man darüber sprechen möchte, über dieses Erlebnis in diesem Nintendo-Club-Magazin, das war klar, das war für mich persönlich dann die Kombination aus Nintendo und Schreiben, also eine Zeitung auch noch, darüber schreiben, was man richtig toll findet. Ja, das kann schon sein, dass sich das auch damit hinzugefügt hat.
Ja, kann ich mir auch vorstellen. Ich habe tatsächlich, eventuell hatte ich auch eine Ausgabe von diesem Magazin, ziemlich sicher sogar. Und ich weiß, dass ich es auch nochmal in Händen hatte, aber jetzt nach den ganzen Umzügen wüsste ich nicht, wo es ist. Das wird bei dir anders sein. Ich glaube, ich habe es auch bei dir in deiner letzten Wohnung nochmal angesehen. Ich würde es mir gerne mal einscannen. Das
ja,
würde ich einfach machen, weil das ist schon eine Erinnerung, die immer. Ich kann mich auch an diese beiden Fotos total erinnern. Also zum Thema eine Legacy irgendwie bereithalten, auch dann wiederum für unsere Kinder. Da spielt das natürlich dieses Abenteuer eine große Rolle.
Der Titel, ich weiß auch den Titel des Artikels: Die rasenden Reporter aus Klingelbach. Auch wenn es nicht ganz stimmt, natürlich, aber er fand das, glaube ich, ganz cool mit dem Klingelbach so. Das ist ja auch übrigens süß, das Wort, dass ein Dorf so heißt, Klingelbach. Mhm. Die rasenden Reporter aus Klingelbach. Auch wenn wir die Geschichte jetzt noch nicht ganz zu Ende erzählt haben, aber es hat natürlich, jetzt wo das auch nochmal so wach wird, gerade hier vor dem Mikrofon, war das für uns ein Abenteuer mit so vielen schönen Facetten und hat mit Begeisterung zu tun, finde ich, mit sich trauen, gell? Mit einfach machen,
ja.
Mit nicht zu viel nachdenken, einfach machen, dreist sein auf eine Art auch und unglaublich belohnt werden. So, und dann auch sogar ja noch gemeinsam dann eingeladen zu werden auf eine weitere Reise danach. Groß-Ostheim sind wir ja dann auch hingefahren. Und es gab Pizza, es gab Cola.
Ich kann mich auch also an die Pizza und die Cola kann ich mich nicht erinnern. Woran ich mich erinnere, ist so ein kleines Kabuff, wo ein N64 rumstand. Und da dann auf jeden Fall eins der Spiele, was bei der Präsentation noch nicht fertig war. Vielleicht war es sogar dieses Wir-machen-alles-kaputt-Spiel.
Blast Corps,
kann sein. Weil das habe ich... Also die Erinnerung habe ich, dass ich das dort gespielt habe. Ich glaube, ich habe da tatsächlich mehr gespielt als du bei diesem Besuch, weil du dich irgendwie viel unterhalten hast und ja eben investigativ unterwegs warst.
Ja, krass. Weil ich glaube, ich hatte mit 15 schon so das, da kam immer wieder der Gedanke, boah, ich schreibe gerne, vielleicht kann ich Journalist werden oder sowas. Und dann waren da lauter Nintendo-Journalisten. Eine Frau, das weiß ich noch, es war nette, Vornamen weiß ich noch. Und ich glaube, 5 oder 6 Männer. Einer hieß John, den fand ich auch cool. Und dann Claude, der Chefredakteur, und dann noch ein paar andere. Und ich fand die einfach natürlich alle irgendwie cool. Und ich fand es total spannend, mit denen zu quatschen. Also mich hat das nachhaltig krass beeindruckt. Und ich weiß auch, dass ich zu Claude dann auch so eine Art Telefonfreundschaft hatte über mehrere Monate noch. Also so, wir haben dann, ich habe ihn immer wieder angerufen. Er hat mir aber auch seine Nummer gegeben. Einfach so ein bisschen auf dem Stand zu bleiben. Ey, was geht bei Nintendo gerade? Wo bist du gerade? In Japan? Ah, krass. Also es war für mich so richtig so eine kleine Vaterfigur tatsächlich, die da entstanden ist. Gell? Ich weiß nicht, er war damals wahrscheinlich... Er war auch Anfang 30 erst, oder vielleicht würde ich sagen.
Boah, das siehst du mal.
Also damals war er für mich viel älter, ist ja klar.
Aus meiner Sicht 50, 55.
nee.
Das siehst du mal.
Aber es war so witzig, über den Vater von Super Mario, also jetzt aus meiner Sicht, bin ich dann zum Nintendo-Chefredakteur. Das war dann auch wieder so eine Vaterfigur. Also das Thema Vaterfiguren hat sich da so bei mir auf jeden Fall durchgezogen. Schon lustig, dann über sowas nachzudenken, weil es kombiniert für mich gerade nochmal den Aspekt Technologie, was du vorhin ja so angeschnitten hast, also so auch die Herausforderung der stetig sich weiterentwickelnden Technologie und in welchem Dialog kann man das mit dem eigenen Kind cool hinkriegen, dass man nicht total abgehängt wird, dass man aber auch nicht das Kind nur zu einem Technologie-Zombie macht. Also da so eine gute Mitte zu finden, ja, das schwingt für mich schon damit. Und ich merke aber auch bei der Geschichte, ey, ich war extremer Fan von Technologie. Damaliger, toller, großartiger Technologie. Also ja, das wird mir gerade nochmal so klar. Also ja, das ist halt auch Teil davon, Teil des Lebens. Und heute ist man natürlich an einem anderen Stand der Technologie, aber 1950 war man auch an einem anderen Stand. Ja, also irgendwie ist es, mich hat es total begeistert. Und ich merke an der Geschichte nochmal, dass das eigentlich etwas ist, was ich mir voll wünsche für mein Kind, für dein Kind, ist Begeisterung. Für was auch immer. Aber es ist sowas Schönes auch. Und vor allem, wenn man es dann auch noch teilen kann. Auch wenn es wohlwollend begleitet ist, um darauf jetzt richtig weiter rumzureiten. Es ist so schön, wenn man auch jemanden dabei begleitet, wie er begeistert ist, wie sie begeistert ist.
Ja, total, total. Und für mich auch Schule des Lebens, das alles zu beobachten, genau das, was du vorhin beschreibst, wie weit man kommen kann, wenn man es erstens will und zweitens diese Dreistigkeit auch irgendwie an den Tag legt, dann in den richtigen Momenten natürlich. Ja, und das habe ich, glaube ich, vielleicht sogar einfach übernommen, dieses einfach machen. Und in meinen Selbstständigkeiten oder Projekten und so weiter, war das eigentlich der Impuls. Die Idee flackert auf und bevor ich das alles zerdenke, mache ich es. Und dann muss ich da halt mit dem Resultat umgehen. In dem Fall mit unserem kleinen Abenteuer war es dann halt natürlich durchgehend positiv. Es kann halt auch mal schief gehen, aber dann kann man damit auch umgehen. Also das habe ich da auf jeden Fall auch mitgenommen aus der Zeit. Und sag mir, ob meine Erinnerung mich trügt. Also ich habe zwei verschiedene Erinnerungen. Dann sozusagen im Anschluss dieses Erlebnisses in Wiesbaden sind wir ja irgendwie zurückgekommen. Ich glaube sogar mit dem Zug.
Bus.
Ah, mit dem Bus.
Ich glaube, wir sind dann echt mit dem Bus. Also nicht nochmal Taxi, zu teuer.
Nee, das auf jeden Fall nicht. Genau. Wir mussten irgendwie, hat glaube ich deine Mutter auch gesagt, wir müssen halt irgendwie schauen, wie wir dann zurückkommen. In meiner Erinnerung war es so, dass wir dann zur Videothek gegangen sind auf dem Heimweg, einen Film ausgeliehen haben, nachts dann noch diesen Film geguckt haben und am nächsten Tag die Schule geschwänzt haben. Weil ich meine, das war irgendwie ein Dienstag oder Mittwoch. Müssen wir mal nachgucken, was für ein Wochentag das war. Also in meiner Erinnerung habe ich bei dir gepennt und wir haben den nächsten Tag geschwänzt.
Krass, ich glaube ja.
Das ist meine...
War das der bewegte Mann, der Film zufällig?
Oder
Til Schweiger?
Oder Forrest Gump. Ist mir noch durch den Kopf gegangen, aber...
Krass.
Kann das sein, 96? Ja. Forrest Gump ist, glaube ich, von 94. Bewegter Mann könnte auch sein.
Ich habe sowas in Erinnerung, dass wir mal zusammen der bewegte Mann uns ausgeliehen haben. Wir waren ja auch bewegte Männer, also wir waren noch nicht richtig so Männer, gell? Wir waren ja so junge Männer.
Ja, also der kann auch sein. Also wir haben ja, ich kann mich an einige Filme erinnern, die wir gemeinsam auch dann im größeren Kreis oder nur wir beide uns ausgeliehen haben. Also noch so ein Anachronismus, Videotheken, wo es auf dem Land auch möglich war, minderjährig hinzugehen und sich Filme auszuleihen.
Je nachdem, wer gerade gearbeitet
genau,
hat.
Genau, das war ein entscheidender Punkt.
Grüß dich, Susanne.
Und die war, was war das, 10 Minuten zu Fuß oder so von eurer Wohnung, von eurem Haus entfernt.
Tempel.
Aus heutiger Sicht war das bestimmt ein Loch.
Totales Loch, aus, war damals der Tempel für uns.
Naja, absolut. Und aber wie gesagt, dann dieses Schule schwänzen oder beziehungsweise einfach nicht in der Lage zu sein, normal dann am nächsten Tag in die Schule zu gehen, das ist jedenfalls in meiner Erinnerung so. Aber wir werden mal recherchieren, was für ein Wochentag das ist oder war 1996. In meiner Erinnerung war es ein Dienstag oder sowas.
Ich meine auch, und ich meine auch tatsächlich, es war echt auch ein echt anstrengender Tag. Also war ja, boah, energetisch ging da die Post ab und dann mit dem Fahren und so. Wir kamen spät zurück, es war dunkel schon. Und ich glaube das auch, dass wir das einfach gemacht haben. Es war richtig schön. Also meine Mama hat das auch einfach so klar durchgewunken. Und
ich glaube, ich habe meinen Vater angerufen mit der Wellscheibe. Wir hatten aber auch keinen Anrufbeantworter, nichts. Mein Vater ist auch nicht so oft ins Telefon gegangen. Keine Ahnung, kann das sein. Also ich habe damals bei meinem Vater gewohnt. Kann aber auch sein, das war ja alles relativ locker, dass ich dann halt nicht nach Hause kam und zu Hause, bei dir. Also ich habe definitiv nicht zu Hause geschlafen, sondern ich habe bei dir geschlafen. Weil,
auf jeden Fall, das weiß ich noch. Das war halt auch einfach, weißt du, ich meine, wir waren ja, da haben wir jetzt nicht drüber gesprochen, wie wir uns genau kennengelernt haben, aber oder wie unsere Freundschaft begonnen hat. Aber ich finde jetzt auch nochmal in der Retrospektive, hat es uns eine Power gegeben. Es war ein verbündendes Erlebnis und ich meine mich auch zu erinnern, Aaron, dass diese Frage, die ich dir seinerzeit, also da am 9.9.96 in der Küche meiner Mutter oder in unserer Küche gestellt habe, kommst du mit? Hast du so ein Face-to-Face. Are you with me? I am. Also, dass das für mich schon, ich hatte zwar Bock und ich war begeistert, aber ich war auch voll unsicher, weil ich dachte so, oh, krass, ey, keine Ahnung, ey, wie geht das alles, dass das auf jeden Fall auch, also, dass das auch hätte sein können, wenn du gesagt hättest, nee, ich will noch Mathe machen oder mit dem Mofa fahren, dass ich vielleicht auch gesagt hätte, ah nee, dann komm, dann lass uns jetzt lieber einen schönen Nachmittag verbringen. Das heißt, das ist voll das Take-Team gewesen. Also so das, ich meine, dass das für mich voll entscheidend war eigentlich, dass du so ganz klar gesagt hast, I'm with you. Also das fällt mir gerade einfach nochmal ein, so gell, insgesamt auch was unsere Freundschaft angeht. Dieses zusammen etwas machen, so wünsche ich mir auch voll für unsere Kinder.
Ja.
Freundschaft, Freundschaft, Freundschaft. Und was du gerade noch anzitiert hast mit, es geht auch nicht immer alles gut. Bei uns ist das ja eine tolle Geschichte gewesen, auch mit dem Nintendo-Besuch. Und ich glaube nur noch den, genau den letzten Zipfel, wir sind nämlich, als wir dann bei Nintendo waren, waren den ganzen Tag da, Pizza, Cola, Spiele und wuh. Und dann sind wir von da nämlich nach Köln gefahren. Ach. Und zwar zu meinem Vater, also wieder eine Vaterfigur, also von meinem Nintendo-Vater zum biologischen Vater. Und wir haben es vergeigt. Also wir sind irgendwie keine Handys, nichts. Und wir haben gesagt, wir kommen dann und dann an. Und wir sind irgendwie dann, und wir kannten Köln auch überhaupt nicht gut, weil... Köln war eher so Gaststadt Und wir sind auf jeden Fall dann, ich weiß nicht genau, auf jeden Fall sind wir viel zu spät, weil wir auch, mit, ich war die ganze Zeit nur am, ich habe dich wahrscheinlich zugelabert mit den Videospielen und du hast es wohlwollend über dich ergehen lassen. Und ich weiß nur, dass wir irgendwann in Köln-Ehrenfeld, und wir wussten beide nicht, was Ehrenfeld ist, so, dass wir irgendwie in der 5 waren und dass auf einmal da stand Nussbaumer Straße und wir beide gemerkt haben in dem Moment, hä? Das ist aber nicht da, wo wir hinwollen.
Genau, und das kam uns, also Nussbaumer Straße, das kam mir vor wie das Ende der Welt.
Verzeihung an alle Leute, die da draußen in der Nussbaumer Straße wohnen.
Ja, und das Lustige ist, ich habe ja dann irgendwie 20 Jahre später in Ehrenfeld gelebt und gehe irgendwann spazieren, neue Wohnung, neuer Kiez, also aus Berlin dann nach Köln gezogen, und gehe dann spazieren und gucke an so eine Straßenbahnlinie und sehe da Nussbaumer Straße. Das war 15 Minuten zu Fuß zu deinem Vater höchstens. Also es war nicht am Arsch der Welt, aber es kam mir damals mit 15 oder mit 14 so vor. Das war, ich glaube, die ist da auch nur bis dahin gefahren, die Straßenbahn und sozusagen Endstation, hat uns ausgespuckt und dann standen wir da auf so einer Straße, wo auch kaum Autos gefahren sind und wir wussten, glaube ich, im ersten Augenblick nicht mal, in welche Richtung müssen wir denn jetzt laufen.
Ja. Und das, Aaron, ist jetzt so spannend, sollten unsere Kinder jetzt gerade zuhören, die jetzt noch nicht da sind, aber vielleicht irgendwann mal da sind, also mit hoher Wahrscheinlichkeit da sind und sich das hier anhören, vielleicht auch nicht anhören, aber wenn sie sich das anhören sollten und jetzt gerade denken so, hä, wovon labert ihr, was redet ihr? Kein Google Maps, überhaupt kein Smartphone, keine Landkarte, also nichts Digitales ist nichts. Das heißt, für uns war ja eigentlich nur als 15-, 16-Jähriger war klar, okay, Köln ist eine Stadt, da fährt man mit dem Zug hin, dann muss man am Hauptbahnhof in die und die Bahn umsteigen, dann nochmal in eine andere Bahn umsteigen und an der und der Haltestelle auf jeden Fall aussteigen und dann kann man von da auch ungefähr rausfinden, wo der Vater wohnt. Wenn man das aber nicht macht, ist man verloren.
Ich glaube...
Klingt jetzt verscheuert, aber...
Ja, wir haben uns orientiert, so. Wir haben uns orientiert am Kolonius, am Fernsehturm.
Ja.
Und das war, glaube ich, weil dein Vater hat da in der Nähe gewohnt.
Landeier, ey, in der Stadt.
Und dann haben wir gepeilt, der hat ja auch geleuchtet, obwohl es schon dunkel war. Und sind dann da erstmal in die Richtung gelaufen. Und irgendwann, ich kann mich noch an diesen Moment erinnern, irgendwann sagst du, ja, ich erkenne es. Hier, da muss das da vorne und dann rechts, da muss die Wohnung sein. Also wir sind dann irgendwann tief in der Nacht da angekommen.
Ja.
Aber das war nicht der Besuch in Köln, wo ich die Buchstabensuppe in einem Vorgarten erbrochen habe.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist wiederum eine andere Geschichte. Das hat mit Viva zu tun gehabt.
Genau.
Da wollten wir auf irgendein Konzert und du musstest diese Nudeln da erbrechen und wir haben das Konzert dann einfach nicht besucht.
Genau, das war Viva Comet. Was es damals gab, ebenfalls 90s. Es muss auch alles so in diesen Jahren gewesen sein.
Nee, wir haben auf jeden Fall nachts dann tatsächlich noch die Wohnungstür von meinem Vater gefunden. Da war dann auch okay, wir kamen halt zu spät. Die waren aber doch erleichtert, dass wir jetzt auch kommen, weil war klar verabredet zwischen meiner Mutter, Nintendo und meinem Vater. War klar, dass wir beide sozusagen diesen Weg aus Klingelbach nach Großostheim finden und von da den Weg nach Köln finden. In der Zwischenzeit hatte mein Vater meine Mutter angerufen und hatte sie gefragt, wo wir bleiben. Wir kommen nicht. Daraufhin hatte meine Mutter Nintendo angerufen. Tribute. Ja, und hatte da recherchiert. Da war dann irgendwie klar, wir sind da pünktlich abgefahren und dann war dann auch die Entwarnung und wir hatten es dann geschafft. Also so als kleines, es ist dann sozusagen, ist ja alles gut gegangen, ja.
Abenteuer. Das sind tatsächlich Erlebnisse, auch da, die heute auf jeden Fall wesentlich seltener sind, Thema Smartphones und auch das ganze Verabredungsverhalten oder so hat sich, glaube ich, da verändert. Aber solche Situationen hatte ich, also mir fallen mindestens 3 weitere Situationen ein, wo sozusagen das Leben dann so gespielt hat als Kind, Jugendlicher, dass man eben eine Verabredung nicht so einhalten konnte und Leute auf einen gewartet haben und sich Sorgen gemacht haben. Meine Großmutter in Freiburg hat mal die Polizei gerufen, weil ich mich ins Kino gesetzt habe und dachte, das passt schon. Der Film war halt dann irgendwie eine Stunde länger, als ich dachte. Das war Stargate von Roland Emmerich.
Boah, da könnte ich auch einiges zu erzählen.
Ja, ich dachte, ja, 1,5 Stunden ins Kino und dann bin ich pünktlich
wieder. Da war ich mit meinem Vater drin. Jonas, jetzt hör mal auf, verdau von deinem Vater zu reden. Cool. Ja. Krass, hat die Polizei gerufen, oder was? Hat die dich dann aus dem Kino rausgeholt?
Nee. Die hat dann, als ich dann endlich auch nach Hause kam, hat sie die Polizei angerufen und gesagt, alles wäre in Ordnung. Die hätten mich, glaube ich, gar nicht gesucht, aber da war ich, wann kam Stargate raus? 94 oder so?
93 vielleicht, ja. Ich weiß nicht, ich war noch etwas jünger als das, egal.
Ja, so aber in dem Dreh.
Ja, ja.
Und ich bin halt alleine da durch Freiburg und dann in einer Spontanaktion in Stargate reingegangen. Und der geht halt 2,5 Stunden, 2, 3 Viertel oder so.
Den Film.
Ja, ich auch damals. Hätte man ein Handy gehabt, schreib schnell eine Nachricht durch, geh ins Kino und komm ein bisschen später, wäre alles in Ordnung gewesen. Aber es gab es halt da noch nicht.
Nee, genau.
Und eine andere Situation, wieder was zwischen uns beiden. Ich glaube, das haben wir auch mal angesprochen in der letzten Folge, dass du ja auch mal in Freiburg bei meinen Großeltern warst, weil wir ja so eine kleine Deutschland-Tour gemacht haben nach Abschluss der Realschule und unter anderem die Station Freiburg hatten. Und auch da gab es die Situation, dass wir zu einem anderen Zeitpunkt angekündigt waren, als wir dann ankamen und mein Großvater sich unglaubliche Sorgen gemacht hat, weil der uns vom Bahnhof abholen sollte zu Uhrzeit XY, wir aber bestimmt ein, zwei Züge später kamen und auch da eben keine Möglichkeit schnell anzurufen oder so, vor allem nicht auf den Zug heraus. Da meine ich auch, dass das auch so eine Situation war, wo sich viel Sorgen gemacht wurden, wir das glaube ich gar nicht auf dem Schirm hatten, weil wir waren ja freie Vögel zu dem Zeitpunkt und ja auch schon 16, 17. Aber für andere, die auf einen warten, dann natürlich ja, die Sorgen wachsen. Und Aber das sind Sorgen, die wir, glaube ich, als noch nicht Väter und Großväter noch nicht nachvollziehen können. Also das, ich bin sehr gespannt auf dieses Gefühl.
Aaron, das ist richtig, finde ich fast ein Thema für eine ganze Folge. Da könnte man dann noch vielleicht auch noch tolle externe Leute dazu holen, weil das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Heute hat man ja nicht nur das Smartphone, man hat ja auch diese Watches zum Teil. Man hat eine Suchfunktion. Kinder können, also Eltern können, glaube ich, auf ihrem Smartphone tatsächlich, wenn die Funktion aktiviert ist, genau verfolgen, wo ihr Kind gerade ist, was es isst, was es bezahlt, wie es gerade aussieht, wie viel Gewicht es hat und so weiter. Also hat ja alles auch Vorteile. Aber wenn wir jetzt den Blick auf 1996 richten, auf uns beide und so weiter und was du gerade erzählst. Und klar, wir sind keine Väter, also wir sind werdende Väter. Wir werden uns irgendwann sorgen um unsere Kinder, weil wir sie lieben. Ja. Auf jeden Fall, wir wollen, dass sie beschützt sind. Aber gleichzeitig, wenn wir an unsere Gefühle denken, die wir erleben durften, und natürlich die Großeltern waren in Sorge, ey, Nintendo, ganz Nintendo hat sich gesorgt, wo sind die beiden geilen Fans? dass das mit dem Sorgen irgendwie auch wenn es hart ist, das dann zu sagen, wenn man ein Kind hat, aber irgendwie dazugehört.
Ja.
Also dass das auch was Tolles sein kann, eben gerade für die Entwicklung von uns damals oder für wen auch immer jetzt, für unsere Kinder, dass sie in diesem Vakuum mal sein dürfen. In diesem überall, hallo, ich bin jetzt, weißt du?
Genau, weil das führt ja eben zu diesen Abenteuern, die einen fürs Leben dann prägen oder die wertvolle Erfahrungen einfach sind.
Und die wir exklusiv, das ist ja ganz exklusiv, gell? Ja. Ganz exklusiv, das haben nur wir beide miteinander geteilt.
Ja.
Und nicht in der Live-Schaltung oder was auch immer, oder dass jemand permanent dabei war in so einer Beobachterposition.
Oh, stell dir vor, wir hätten das in der heutigen Zeit gemacht mit Instagram.
Ja, heute würde man das anders machen.
Selbstfilmen.
Ey, krass.
Oh Gott,
heute würden alle InfluencerInnen und so weiter, die das jetzt hören würden, ja, die würden sagen, Alter, habt ihr das verkackt? Also, ihr hattet noch nicht die Technik, aber genau, ja. Man muss das permanent in der Live-Schaltung und man muss Fotos machen, man muss das die ganze mit lauter Reels nach draußen ballern und so.
Hashtag Nintendo.
Hashtag
PlayStation, damit wir die auch nennen. Und Hashtag, wie die alle anderen heißen, Sony, Ice Cube, ich will nur ein paar Markennamen nennen, damit wir hier Sega
gibt's. Ja, gibt's das Sega, noch? Ey, ja. Ist ein anderes Thema, aber.
Hast du das?
Ich denke gerade so, eigentlich haben wir es auch verkackt auf eine Art, weil hätten wir damals mehr Influencer, wären wir mehr Influencer gewesen, wären wir heute fett dabei. Dann würde der ganze Podcast heißen so: Papas im Anflug Nintendo, Podcast über Vaterschaft Nintendo, Schwangerschaft Nintendo.
Und unsere Kinder heißen Mario
und Luigi oder Toadstool. Weißt du, und wir werden jetzt, wir würden hier nicht in deinem Zimmer hocken, wir würden in so einer fetten Burg, wir würden im Schloss, keine Ahnung wo, wohnen und alles wäre bezahlt. Bis ans Ende unserer Tage. Und wir würden nur noch vor diesem Mikrofon hängen.
Ja, aber dafür hätten wir bestimmt das ein oder andere Abenteuer nach dem Abenteuer dann nicht erlebt.
Mit großer Wahrscheinlichkeit.
Mit großer Wahrscheinlichkeit, ja.
Ich finde, das ist ein Flugzeug wert.
Das ist ein Flugzeug wert. Ja, das war sozusagen der Start unseres Airplane of Friendship. wobei, wie gesagt, das hat er vorher, wir sind ja zusammen in die, ab der 5. Klasse zusammen in eine Klasse gegangen. Schon da habe ich dich wahrgenommen als jemand, okay, da ist jemand, der das Anderssein, das ich für mich fühle, irgendwie auch mit repräsentiert, dass da eventuell eine Connection sein könnte. Das hat dann noch eine ganze Weile gedauert, weil ich in der Zeit auch sehr, sehr mit mir selbst beschäftigt war und erstmal meinen Platz finden musste in dieser Klasse. Ich wurde erst einer anderen Klasse zugeordnet, weil ich in der Zeit dann schon woanders gewohnt habe. Genau, ich bin von meiner Mutter zu meinem Vater gezogen, war dann in Herold und wurde dann sozusagen einer Klasse zugeordnet, wo ganz viele aus Herold, Kördorf und so weiter waren, die ich alle nicht kannte, weil in der Grundschule ich in einer anderen Klasse war. Also von regional andere Dorfkreis sozusagen. dann erstmal totunglücklich war und irgendwie versucht habe, in diese Klasse reinzukommen, wo ich wenigstens ein paar Leute kannte, die ich noch nicht mal wirklich leiden konnte, aber trotzdem wenigstens kannte, weil das war ja ein großes Thema so meiner Kindheit, dass man immer wieder Beziehungen abbrechen musste und neu aufbauen musste. Und irgendwie hatte ich da die Hoffnung, dass man wenigstens ein bisschen was hat, wo man connecten kann. Dann habe ich es irgendwie geschafft, dass ich in die andere Klasse durfte. Also sprich in der du auch warst. Du saßt in der ersten Reihe, das weiß ich noch, rechts, vorne, immer. Und ich saß zwei Reihen dahinter oder so in dem Dreh und hatte dich sozusagen dann immer so im Blick. Und ich weiß nicht, wie da deine Erinnerung ist, irgendwann mit irgendeiner Situation, dann auf dem Schulhof nach irgendeiner Stunde sind wir dann mal ins Gespräch gekommen. Also glaube ich auch innerhalb einer Gruppe ins Gespräch gekommen. Und dann fing das so langsam an, dass man sich angenähert hat und irgendwann ja Teil einer Clique wurde.
Ja, hochspannend. Ich erinnere mich auch noch, wie du in die Klasse gekommen bist. So, du warst für mich auch, also aus der Distanz habe ich, genau, du warst klar, aber relativ schnell klar, du bist auch alternativ irgendwie, also so dein Vater, deine Familiensituation, aber irgendwie auch sehr für dich lange Zeit. Und dann hattest du ja auch so, ja, einfach gewisse Turbulenzen, sage ich mal, die Anfangszeit, und konntest auch sehr emotional werden, ja, wenn du dich nicht respektiert oder wenn du dich irgendwie angegriffen gefühlt hast. So.
Ja.
Und da war eine Zeit lang war da keine Verbindung, richtig? Also eher so eine Wahrnehmung, glaube ich, eine gegenseitige Wahrnehmung. So ein bisschen so, ah ja, okay, ist da, haben wir da eine, also weiß ich nicht genau, haben wir eine Verbindung oder nicht?
Mhm.
Ich erinnere mich, um es auf den Punkt zu bringen, aber irgendwie an, ich erinnere mich vor allen Dingen ganz stark mit einem ganz warmen Gefühl an diesen ersten, das ist für mich so ein ganz sommerlicher Nachmittag gewesen, wo ich dich irgendwie, ich glaube, ich habe dich gefragt oder irgendwie haben wir uns gefragt. Jedenfalls war irgendwann klar, du kommst heute zu mir nach Hause und meine Mutter macht Spaghetti Bolognese.
Ach, das war der Anfang.
Ja, und du kommst ja. So. Ja, und ja. Ich weiß nur, ich war echt aufgeregt, weil da schon klar war in meinem Gefühl, dass ich dich total mag. Und es war so, ich habe es meiner Mutter auch gesagt, ey, der Aaron kommt heute. Ja, und es war irgendwie so, sie wusste schon, dass da irgendwas ist, dass ich dich sehr mag. Und ich hatte so das Gefühl schon, also ab einem bestimmten Zeitpunkt, wo irgendwas zwischen uns aufgegangen ist, dass da noch eine, ich hatte richtig das Gefühl, da kommt noch mal eine andere Qualität von Freundschaft in mein Leben. Ich weiß nicht noch, aber ich hatte zwei, drei Freunde so, auch in der Klasse, die ich sehr mochte. Aber irgendwie war ab einem bestimmten Punkt klar, so richtig vom Herzen her, also es klingt jetzt pathetisch so, aber da war so mit 15, 16, 14, war da so ein Gefühl von, boah, ich glaube, ich liebe dich. Also es war so voll warm und voll offen und ich dachte so, krass. Und dann bist du ja auch gekommen. Und ich weiß nicht, ob du da schon mit dem Mofa gekommen bist.
Also ich weiß, dass ich mit 14, ein Jahr bevor ich es eigentlich hätte fahren dürfen, schon Mofa gefahren bin, weil mein Vater hatte mir schon eins gekauft oder besorgt, eine alte Zündapp, weil ich über die Felder fahren konnte. Also ich musste keine Straßen, also nur ein paar kleine Straßen, aber das war...
Du warst ein geiler Roadie.
Und wurde auch ganz schön angezählt von unserem Klassenlehrer.
Ja, das weiß ich auch noch. Aber da dachte ich mir schon so, krass, was du für Eier hast, also wenn man das so platt sagen darf. Was du für einen Mut hast, sagen wir es einfach mal so, dass du es einfach durchgezockt hast.
Ich hab's dann durchgezogen.
Krass.
Aber in meiner Vorstellung waren wir vorher schon befreundet, vor der Mofa-Zeit. Weil da, meine ich, auch immer noch Thema war mit Abholen. Weil auf dem Land ist es ja so, um den Stecker noch zu machen, da fahren die Schulbusse und das war's. An öffentlichen...
Wenn sie fahren.
Wenn sie fahren. Und man hatte irgendwie, glaube ich, hin zwei oder drei Timeslots und zurück zwei bis drei Timeslots. Und dann fuhr vielleicht irgendwo mal nochmal ein Linienbus, den ich aber, glaube ich, nie in meinem Leben genommen habe. Deswegen musste in dem Fall dann, mussten irgendwie mit den Eltern abgesprochen werden, wie kommt man dann nach Hause. Und ich glaube, das war dann auch, ist auch ein Grund, warum man doch hin und wieder einfach über Nacht blieb, weil dann kamst du halt nach der Schule mit nach Hause, bliebst über Nacht und bist am nächsten Tag mit zur Schule gelaufen und dann nachmittags eben nach der Schule dann über den normalen Weg wieder nach Hause. Das war eigentlich so der normale Vorgang. Oder man wurde halt dann von einem Elternteil abgeholt. Und in meiner Erinnerung ist es so, dass dieses Abholthema noch ein Thema war, als ich zum ersten Mal bei dir war, als wir uns kennengelernt haben in dieser Phase. Dann kam aber relativ bald schon das Mofa, weil ich glaube, das war auch genau der Grund für meinen Vater, dass ich schon so früh mit dem Mofa bin, damit ich eben unabhängig bin und nicht immer irgendwo von irgendwo abgeholt werden muss. Und ich ja auch endlich dann Freunde hatte, weil das, die hatte ich eben nicht, als ich in die Schule kam, durch diese ganzen Umzüge, Schulwechsel und so weiter. Also ich war sozusagen nicht nur freiwillig für mich und hatte mit mir zu tun, sondern es war halt auch einfach, weil ich, es war ganz oft so, dass ich dann auch in der Grundschulzeit dann schon leichte Freundschaftsbande geknüpft hatte mit einzelnen Personen. Da hatte ich einen Freund, der ist dann zurück in den Osten gegangen, den ich dann relativ schnell verloren hatte. Der ist sozusagen, der war so meine Bezugsperson zur vierte Klasse. Und dann, ja, hatte ich eigentlich keine Freunde. Und dann kam halt sozusagen das erste Mal über über deinen Freundeskreis im Prinzip, in den ich da so mit reingerutscht bin, dass ich wirklich Freunde hatte. Und das war, hat mein Vater auch supportet. Und deswegen war irgendwie klar, dass ich dann ab da einfach viel unterwegs bin. Davor habe ich halt irgendwie eben die Zeit verbracht, indem ich irgendwelche Zeitschriften selbst gemacht habe oder Beatles-Platten gehört habe oder was auch immer. Also ich konnte mich immer gut mit mir selbst beschäftigen. Schlagzeugunterricht hatte ich auch und Schlagzeug gespielt, auch vorher schon. Das war so, da war ich halt, wie gesagt, eher so ein Eigenbrötler. Bis zu dem Zeitpunkt, als ich die Bolognese deiner Mutter kosten durfte. Also und die Wärme deines Herzens.
Und Tribute. Ich weiß auf jeden Fall, dass jetzt dieses Nintendo-Erlebnis hat uns vielseitig geprägt und war besonders und so weiter. Aber ich glaube, um jetzt dieses, um die Folge so ein bisschen und da noch so den Anfang unserer Freundschaft und über was ja, warum wir heute auch noch hier sitzen, jetzt werden wir Väter und so, ist halt, du hast, glaube ich, für mich mit 15, was ich meinem Kind auch, ich kann das immer nur, weil auch wenn wir diesen Bezug zum eigenen Kind finden, total wünsche. Du bist für mich in mein Leben getreten und sicherlich, wir haben uns ergänzt und wir haben uns gegenseitig irgendwie befruchtet sozusagen mit unseren Freundschaften und aber auch mit unserem Rollerfahren und so weiter. Aber für diese neue Qualität, die da so mit 14 auf einmal so langsam gekommen ist, die ist halt mit dir in mein Leben gekommen. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch Thema Männer nochmal, Thema junge Jungs, heute dann werdende Väter, dass wir, unsere Gesprächskultur hat sich, also meine Gesprächskultur hat sich mit dir durch dich verändert. Ich würde sagen, es ist sowas Philosophisches hinzugekommen, Emotionales auch, also was das Fühlen angeht. Und das war, ich will es gar nicht jetzt, das geht gar nicht um so ein Abwerten oder Aufwerten, sondern davor hatte ich auch coole Gespräche, es war halt noch mehr so das Zocken. Das Zocken hast du ja auch ein bisschen begleitet da mit Mario und so, wie wir jetzt schon oft gehört haben, wohlwollend und so. Aber irgendwie ist, als wir uns dann so kennengelernt haben, ist da irgendwie mein Herz, es klingt so manchmal so platt, wenn man das so sagt, aber es hat sich nochmal anders geöffnet, weil plötzlich konnte ich mit dir so irgendwann, fing das so an, ganz langsam, dass wir so Stück für Stück uns sehr, hatte ich so das Gefühl, über das Emotionale austauschen konnten. Als Jungs auf dem Land in den 90ern. Ist jetzt nicht unbedingt die Regel. Ja?
Ja.
Also man wird sofort so in so eine Kaste und man wird abgewertet, wenn man als Junge, vor allem als Junge, über Gefühle spricht. Und boah, das fand ich erinnere mich gerade richtig an dieses Gefühl, was da so kam, dass du da so aufgetaucht bist. Und da kam, ich fand es total schön. Deswegen war auch, um jetzt noch mehr zu teasern, war dann auch für mich der Schmerz riesengroß, als irgendwann so klar war, oh krass, jetzt tauchen die Freundinnen auf. Also jetzt die Partnerin, die ersten Girlfriends, sag ich mal. Und da wird dann viel in Anspruch genommen von denen. Und da hatte ich richtig so, wow, hey, wow, my buddy's going, I'm suffering. Aber das wird jetzt zu weit, gell? Aber zum Thema Freundschaft einfach.
Also mich berührt das natürlich total, wie du das formulierst. Der Punkt war, dass ich mich zum ersten Mal mit jemandem austauschen konnte, der die Familiensituation und die verschiedenen Stationen in der Kindheit irgendwie nachvollziehen konnte.
Ja, finde ich auch.
Das war unfassbar wertvoll, sich nicht mehr allein auf der Welt zu fühlen, was das anbetrifft, weil, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, diese Familienform, in die ich als Kind reingeraten bin, einfach völlig unüblich war. Obwohl ich mal eine Weile in einer freien Schule war, wo alle ein bisschen alternativer waren und so weiter, wo es auch Alleinerziehende gab oder Stress in den Familien, aber es war nie so, dass ich mich dazu wirklich austauschen konnte. Und das waren, glaube ich, so die ersten tiefergehenden Gespräche, die wir geführt haben, über eben auch die Beziehung zur Familie, zum Vater, zur Mutter, über die Beziehung zwischen den Eltern, die einen ja in dem Alter noch sehr oder mich noch sehr belastet hat, Geschwister und so weiter. In meinem Fall war es auch, glaube ich, genau die Phase, in der meine Mutter und meine Schwester nach Berlin gezogen sind, also richtig weg und ich zu meinem Vater gezogen bin. Und das habe ich für mich immer so gespürt. Da war unsere Freundschaft im Prinzip mein Lebensretter, weil ich mir nicht ausmalen möchte, wie ich hätte abstürzen können in der Zeit und vielleicht irgendwie du hast vorhin meine emotionalen Ausbrüche angesprochen, ob ich zu einem frustrierten Schläger geworden wäre oder was auch immer mit mir passiert wäre. Und ich meine, ich bin in meinem Leben das ein oder andere Mal abgestürzt, aber meine Persönlichkeit war trotzdem irgendwie immer doch gefestigt. Und das hat viel mit dieser Phase zu tun. Das war die entscheidende Phase, in dem Alter dann eben aufgefangen zu werden und nicht weiter in diese auch Einsamkeit abzurutschen, wo ich auf dem besten Weg war, dahin zu rutschen. Es ist einfach schön, auch so ein Datum oder ein greifbares Event zu haben, wie unser 9.9.1996. Ob das nur ein Jahr vorher angefangen hat oder Monate vorher angefangen hat, spielt keine Rolle, sondern das ist irgendwie sowas, woran ich mich jetzt die letzten 28 Jahre irgendwie auch so ein bisschen festgehalten habe, an diesem Abenteuer, was wir gemeinsam erlebt haben.
Oh, also das ist jetzt auf jeden Fall, ja, es ist irgendwie, ach, es ist ja Podcast hier irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Also es ist so, einfach so schön, also es ist schön, sich daran zu erinnern, Aaron, an diesen Anfang und an bestimmte Dinge, die man auch lange nicht mehr so richtig vielleicht auch gespürt hat oder gar keinen Raum hatte, aber die ja da angelegt wurden und auf eine lustige Art und Weise jetzt durch Super Mario in so ein Datum, also so ein Datum gefunden haben. Super Mario hat ja, deswegen war eine Liebe zu Shigeru Miyamoto, gell? Jemanden, der einen inspiriert durch seine Arbeit und die Arbeit, die einem irgendwie ganz viel gibt. Für mich war das Zocken, ich habe das viel mit meinen Brüdern gemacht, es war ganz viel Bruderliebe auch und wir haben da, über Super Mario haben wir auch viel gelacht und wir haben sozusagen, also um das jetzt nicht nur so als Videospiel dastehen zu lassen. Natürlich, alles kann man übertreiben, alles kann einseitig werden und blöd, aber das war halt sehr inspirierend. Mich hat das sehr inspiriert. Ich habe auch gezeichnet dadurch oder versucht zu zeichnen. Und letztendlich ist das etwas, was uns oberflächlich gesehen in so ein Videospielhaus gebracht hat, zu Nintendo, zu Pizza und Cola. Aber es gibt halt das Tolle gerade zu sagen, es gibt ganz viele Ebenen, die noch da drunter sind und die weit darüber hinausgehen, jetzt einfach nur so ein Level zu zocken sozusagen. Also weil eine Freundschaft zockt man ja auf eine Art auch.
Ja.
Ja, ist man ausgeglichen oder wie weit kommt man? Wo gibt man auf? Wo sagt man, ciao, mach's gut, das war's? Oder wo dockt man plötzlich wieder an?
Ja.
Wo bekommt man eine Superkraft auf einmal vom Freund, der einem sagt so, ey, jetzt krieg mal deinen Arsch hoch. Also wenn man sowas gemacht hat, was wir da gemacht haben, also uns auszutauschen, sensibel zu sein. Du warst so sensibel. Das fand ich so schön an dir. Das war so eine neue Qualität. Und du hast natürlich einen Panzer gehabt auf eine Art am Anfang, ja, und hast krass rumgeschrien oder hast dich auch mal nicht geschlagen, aber du hast reagiert, wenn man dich halt einfach scheiße behandelt hat. Und zwar du hast deutlich reagiert. Und deswegen hast du schnell dann so einen Ruf bekommen, boah, der Aaron ist schwierig, oder irgendwie, der hat Probleme. Aber darunter, das habe ich halt so gemerkt, lag so eine Sensibilität, die mich total angesprochen hat. Total inspiriert hat. Also so, warum ich so gerne in deiner Nähe war, glaube ich, weil ich auch sensibel bin, weißt du? Und das eben dann auf dem Land dann nochmal so, okay, da gibt es jetzt auch nicht so viele Alternative. Das war unser, weißt du, wie du es gerade beschrieben hast. Wir konnten uns tatsächlich auch über das Zerbrechliche, über das Kaputte austauschen. Ich fand es so toll bei dir, dass es so unperfekt war. Du warst auch, deine ganze Familie war gescheitert. Meine auch, kolossal. Und dann trotzdem da deine ganze Kreativität zu sehen, deine Musikalität, Schlagzeug spielen, Wrestling gucken, basteln, kleben, malen, ja, und so weiter und so weiter. Wir müssen den Sack zumachen.
Wir müssen den Sack zumachen, dass wir könnten jetzt noch drei Stunden aufnehmen. Ja,
es ist super interessant, was sich da für Abzweigungen bieten natürlich. Ja, aber wir müssen beide ran an die Arbeit. Wir müssen ja was verdienen für unsere Kinder.
Genau.
Nächste Folge wird um Reisen gehen. Meine Freundin und ich werden für einen Monat nochmal jetzt im vierten Monat sozusagen nach Indien reisen.
Also im vierten Monat der Schwangerschaft.
Im vierten Monat der Schwangerschaft für einen Monat, genau. Nicht im ersten Monat für vier Monate, nein, also eben so. Und wir werden gucken, ob wir uns technisch, ob wir das hinkriegen, aber dass wir uns da einfach zum Thema weiterhin natürlich Vaterschaft, Schwangerschaft, Freundschaft, aber eben im Kontext Deutschland, Indien, wie auch immer, ein wenig austauschen.
Ja, da freue ich mich drauf.
Ja, ich mich auch, Aaron.
Jonas, ich danke dir für das Gespräch und für die ganzen, die hat mir sehr viel bedeutet.
Aaron, ich danke dir auch sehr von Herzen für diese Folge und wünsche uns allen einfach noch einen schönen Tag.
Tschüss an alle und bis zum nächsten Mal.